Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Heute habe ich einen richtig geilen Gast bei mir. Wir sprechen über Erdkunde, wir sprechen über Prüfungen, wir sprechen über Technologie und Innovationsführerschaft. Wir sprechen über einen Konkurrenten, wo man sagt, nee, die Welt glaubt immer, dass der große Wettbewerber größer wäre als wir, aber das stimmt gar nicht. Wir sprechen über einen sehr interessanten Werdegang und natürlich auch über einen Arbeitgeber, der es schafft, länderübergreifend richtig gute Arbeit zu machen mit einem Produkt, das schneller transformiert wird als alles andere, was wir als Gesellschaft in den letzten 50 Jahren hatten. Heute wird sich ganz viel über das Auto drehen, aber nicht nur. Und es gibt eine Gesellschaft, die die komplette Transformation des Autos und auch die Weiterentwicklung des Autos mitgetragen hat. Und zwar ist das die DEKRA. Und wenn man an die DEKRA denkt, dann denkt man natürlich an die Prüfplakette, an die Hauptuntersuchung, aber auch an ganz viele andere Sachen, an Maxi-Cosis, an Sicherheitsgurte, die geprüft werden müssen und so weiter und so weiter. Und wenn wir jetzt auch noch über noch E-Autos denken wollen und wie das Ganze machbar ist und ob das überhaupt machbar ist, dann wird das eine richtig tolle Folge. Und warum sage ich, dass mein Gast ein richtig geiler Typ ist, weil er auch so heißt? Bei mir heute zu Gast der Geschäftsführer der DEKRA Österreich, Helmut Geil. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Danke für die Einladung. Freut mich sehr, heute bei dir zu sein.
Helmut, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt in Österreich auf dem Flottenforum, auf der Fleet Convention. Ich habe dich da gesehen, richtig cooler Typ, sehr, sehr offen. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass Geschäftsführer von großen Unternehmen unnahbar sind. Bei dir kann ich das zum Glück nicht bestätigen, ganz im Gegenteil, ein Hands-on-Typ ohne Allüren und sehr aktiv, um auf Menschen zuzugehen. Braucht man das als Geschäftsführer oder sagst du, nee, es ist einfach, ich bin einfach so ein Typ, ich muss völlig egal, was auf meiner Visitenkarte steht, ich bin einfach offen für jeden?
Beides würde ich sagen, mein lieber Teuger, beides. Zunächst einmal bin ich ja Geschäftsführer, jetzt nicht von einem Multimillionen-Mitarbeiterkonzern, sondern wir sind ja als DEKRA hier ein kleines Unternehmen in Österreich mit, was haben wir jetzt, 40 Mitarbeiter ungefähr, Kollegen und Kolleginnen. Da bist du sehr hands-on als Geschäftsführer. Ja? Also ich habe sogar in der Anfangszeit unsere Kaffeemaschine hier im Büro selber entkalkt. Das geht ja gar nicht anders. Aber ich muss schon auch sagen, das ist auch DEKRA-Kultur an sich, deswegen gefällt mir das Unternehmen auch sehr gut. Ich bin ja seit 5 Jahren jetzt dabei. Das ist DEKRA-Kultur. Also die Kollegen und Kolleginnen in allen Führungsetagen in Deutschland sind sehr nahbar. Mein Chef ist sehr nahbar und sehr locker. Das zieht sich durch das ganze Unternehmen und auch hier in Österreich. Ich bin immer schon so gewesen, manchmal vielleicht ein bisschen zu outgoing, aber das macht einfach enormen Spaß. Insofern auch, als dass wir hier als DEKRA in Österreich wieder komplett neu durchstarten wollen. Und da braucht es einfach wirklich Offenheit und auf Leute zugehen und Leute begeistern. Und wir sind ein begeisterungsfähiges Unternehmen.
Du sagst das immer so bescheiden, ne? 40 Mitarbeiter, aber wenn man aufmerksam war, hast du gerade gesagt, nochmal neu durchstarten.
Ja, genau.
Ich meine, DEKRA hat 48.000 Mitarbeiter, ihr macht 3,9 Milliarden Umsatz, ja, deutsches Unternehmen natürlich. Das ist der Plan für Österreich und Wo willst du in den nächsten paar Jahren sein, bevor wir jetzt mal auf die ganzen Besonderheiten und auf die ganzen coolen Sachen zu sprechen kommen, die ihr da macht? Was ist der Plan für die nächsten Jahre?
Also, was ist der Plan? Uns gibt insgesamt das DEKRA ja seit 1925. Sprich, wer ein bisschen aufgepasst hat, wir feiern dieses Jahr unsere ersten 100 Jahre und freuen uns auf die nächsten 100 Jahre. Ganz richtig, wir haben knapp 48.000 Kollegen und Kolleginnen weltweit im Dienste der Sicherheit unterwegs. Umsatz haben ein bisschen mehr, 4,3 im letzten Jahr, ja, 4,3 Milliarden. Sind wir richtig stolz, stark gewachsen in den letzten Jahren. In Österreich gibt es uns seit über 20 Jahren schon. Wir haben hier in Österreich gestartet, ganz klassisch mit der Hauptuntersuchung. Heißt bei uns in Österreich das Pickerl, weil so eine Plakette dann auf die Windschutzscheibe draufkommt. Aber, und es kommt das Aber in Österreich.
Kommt die nicht auf das Kennzeichen?
Nee. Kommt nicht aufs Kennzeichen, sondern auf die Windschutzscheibe. Rechts oben Windschutzscheibe kommt das Pickerl drauf.
Okay.
Beim Neuwagen nach 3 Jahren, dann nach 2 Jahren und dann jedes Jahr.
Okay.
Ein bisschen andere Intervalle in Österreich als in Deutschland. Ja, ja. Und der große Unterschied ist aber, wir sind ein sogenannter liberalisierter Markt. Das heißt, wir haben in Österreich 9, 10 Millionen Fahrzeuge haben wir an die 5000 Stellen, Werkstätten etc., wo du deine Hauptuntersuchung machen kannst. Ganz anders in Deutschland. Da ist das Verhältnis ja ganz anders. Mhm. Deshalb haben wir uns in Österreich von Anfang an schon immer auf die Überprüfung von LKWs, von Nutzfahrzeugen fokussiert. Und hier sind wir einquartiert bei allen großen Herstellern, die du so kennst, ohne jetzt Werbung zu machen. Die schätzt das einfach sehr, da die Kunden, die Spediteure, die Transporteure schätzen das sehr. Bei uns die Hauptuntersuchung machen. Wir haben kein Reparaturinteresse. Das heißt, wenn was kaputt ist, sagen wir es und sagen, du, das gehört austauscht. Und dann gehen sie halt nebenan in die Werkstatt des Herstellers, können das austauschen, reparieren, was auch immer. Und dann kriegen sie von uns das Pickel, das Gutachten, dass alles okay ist. Ich bin selber vor, wenn ich ein bisschen erzählen darf, über meinen Werdegang, ich bin ja kein Techniker, ich bin ein Jurist von der Ausbildung. Born and raised in Salzburg, dort Jus studiert, dann 3 Jahre in London verbracht, 2 Jahre in Hamburg, immer in der Versicherungswirtschaft. Ich war immer in London als Underwriter für Rückversicherung tätig und dann in Hamburg als Rückversicherungsmakler. Die haben mich dann nach Österreich geschickt, das Maklergeschäft, Rückversicherungsmaklergeschäft in Österreich aufzubauen. Und das habe ich dann bis knapp 2019 gemacht. War dann ein knappes Jahr in einem Startup, habe mich digital weitergebildet mit meinen damals schon knapp 50. War eine große Herausforderung. Und seit Ende 20 jetzt bei Dekra, zunächst einmal für den ganzen Versicherungsbereich zuständig und seit 1,5 Jahren jetzt für die gesamte Dekra Österreich und für die Entwicklung hier zuständig. Und das ist eben das, was ich meinte mit, wir starten neu durch. Wir haben interessante Geschäftsfelder schon in Österreich entwickelt. Eben, wie gesagt, die Hauptuntersuchung für Nutzfahrzeuge. Da expandieren wir. Große Freude. Wir haben vor einem Monat ungefähr eine neue Prüfstraße in Korneuburg übernommen. Das ist nördlich von Wien, die sehr gut läuft. Wir haben das ganze Thema GWM, nennt sich das, Gebrauchtwagenmanagement. Wenn du dein Leasingauto nach 4, 5 Jahren zurückgibst, sind das meine Jungs und Mädels, die dann schauen, naja, was hat der Toyota mit dem Auto gemacht? Ist das nur Abnutzung, Wear and Tear oder ist da was Gröberes, was repariert gehört? Das machen meine Jungs und Mädels an den diversen Compounds, meistens von Speditionen, wo die Fahrzeuge zusammengefasst werden oder hier in Wien zentral. Da sind wir, traue ich mal sagen, mittlerweile jetzt Marktführer, haben im letzten Jahr einiges an Neukunden gewonnen. Und das ist auch so dieser Spirit, den wir jetzt haben. Also es ist wirklich eine Aufbruchsstimmung, es macht enormen Spaß, mit den Kollegen und Kolleginnen da diese Transformation im letzten Jahr durchzumachen. Sind alle den Weg mitgegangen. Wir haben gestern wieder Budget-Meeting gehabt für 26. Ja, Hammer. Richtig, richtig, richtig Spaß macht es momentan. Und dann machen wir auch Management-Zertifizierungen. Also wenn du mal eine 9001er-Zertifizierung machen möchtest, komm gern zu uns. Da sind wir die richtigen Ansprechpartner. Wir machen Händler-Audits. Keine Ahnung, der Hersteller XY möchte, dass alle 30 Autohäuser in Österreich nach einem gewissen Vorgaben von uns auditiert werden. Das machen wir auch mittlerweile mit eigenen Leuten. Das haben wir früher extern vergeben. Und das machen wir mittlerweile mit eigenen Leuten. Das ist auch so ein Strategiewandel, den wir in Österreich gemacht haben. Was machen wir noch? Du kriegst bei uns die Umweltplakette für LKWs. Die vertreiben wir. Und neu, da darf ich noch nicht ganz so viel erzählen, steigen wir auch jetzt in Dienstleistungen, in Prüfdienstleistungen ein, die wir in Österreich noch nicht anbieten, aber in Deutschland natürlich anbieten. Und da sind wir gerade dabei, die Wege zu bereiten, dass wir mit Anfang nächsten Jahres diese Prüfdienstleistungen in Österreich anbieten. Da können wir dann einen neuen Podcast machen über das.
Sehr gerne. Machen wir sehr gerne. Wenn man an euch denkt, dann denkt man ja auch an ein anderes Unternehmen mit 3 Buchstaben. Aber witzig ist, dass du über Leasingrückläufer gesprochen hast. Als ich vorletztes Jahr mein Fahrzeug zurückgegeben habe, dann gab es auch einen Bericht von deinen Kollegen und Kollegen. Ja. Und das ist ganz interessant, weil ich auch immer einen mache, weil ich ja dann das Autohaus oder den Autohersteller natürlich, will nicht sagen, misstraue, aber ich mache dann auch selber einen. Der ist erstens günstig und zweitens habe ich dann hinterher keine Lust zu diskutieren und bis jetzt muss ich sagen, bei euch, wie der Zufall es will, hat das immer gepasst. Also das, was mir gesagt wurde, wurde auch dem Autohaus immer gesagt. Und ich bin immer sehr stolz und sehr glücklich, dass am Ende keiner von dem anderen Geld kriegen muss. Ja, und wenn, dann geht es nur um ein wenige 100 Euro. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, 400 Euro zurückgekriegt wegen Minderkilometer. Und davor waren es, glaube ich, 200 Euro wegen einem kleinen Kratzer. Aber es passte auf beiden Seiten. Ja. Also gab es keine Abweichungen. Aber kommen wir mal kurz zu dem Konkurrenten mit den drei Buchstaben. Es gibt ja den TÜV, der ist anders organisiert. Du hast mir das ja erklärt, wie die organisiert sind. Und ich habe früher, man hat ja mal früher bei uns in Deutschland immer die TÜV-Plakette gesagt, aber es hat ja ein, also es ist ja keine Sache vom TÜV selber, es ist ja eine Prüfplakette. Ja. Und das ist eigentlich doch mit dem, ich glaube, da gibt es auch den GTÜ, glaube ich, aber eigentlich ist der Markt doch zwischen euch beiden aufgeteilt, oder? Oder sehe ich das
falsch? Also in Deutschland auf alle Fälle. So, was ich jetzt hier aus der Ferne.
In Österreich meine ich. Ist das in Österreich anders?
In Österreich ist es ganz anders. In Österreich ist es ganz anders, ja. Wir haben in, also Punkt eins einmal, unser großer Konkurrent TÜV, das Wort heißt ja eigentlich, oder die Abkürzung ist ja Technischer Überwachungsverein.
Ja.
Und es gibt ja, wie soll ich das sagen jetzt, es gibt ja nicht den TÜV schlechthin. Du hast TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Rheinland und hier in Österreich eben fast als Oligarch, muss man das sagen, TÜV Austria, der hier in Österreich wirklich sehr, sehr stark kompetent, überhaupt kein Thema, aber einfach historisch gewachsen, sehr, sehr stark ist. DEKRA ist anders. DEKRA, da wo DEKRA draufsteht, ist auch DEKRA drinnen. Soll heißen, alles, was du weltweit siehst als DEKRA, gehört schlussendlich alles zur DEKRA, die es seit 100 Jahren gibt. Das ist ein Unternehmen. Ist für mich persönlich übrigens auch ganz wichtig, von einem amerikanisch börsennotierten Unternehmen zu kommen. Ich habe da 19 Jahre lang wirklich die Transformation miterleben müssen, dass halt das Shareholder Value doch da im Vordergrund steht manchmal. Das ist bei DEKRA anders. Okay. Die DEKRA SE ist unsere operative Dachgesellschaft, an der alle Gesellschaften in 60 Ländern dranhängen. Und die DEKRA SE hat einen einzigen Shareholder und das ist der DEKRA e.V., ein Verein aus dem Jahr 1925 mit Zellen. Weiß nicht, wie viele tausend Mitglieder, glaube ich 20, 22.000 Mitglieder, dieser Verein hat. Das macht unternehmenskulturell einen riesengroßen Unterschied. Weil du kannst wirklich sagen, dass jeden Euro an Gewinn, den wir erwirtschaften, zurück ins Unternehmen geht. Jeder Euro, den wir erwirtschaften, wissen wir, der geht zurück ins Unternehmen in Personalentwicklung, in speziell technische Entwicklungen. Ich sage ja nur Stichwort Lausitzring, was wir momentan hier am Lausitzring in der Lausitz zwischen Dresden und Berlin, was wir da aufführen momentan, was wir da investieren, ist sensationell. Neues Batterietestzentrum. Wir haben hier ein riesen Testzentrum auf der Rennstrecke oder an der Rennstrecke für autonomes und assistiertes Fahren. Irre, was da geboten wird und was da gemacht wird. Und das ist alles finanziert aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft. Und das macht unternehmenskulturell schon einen Riesenunterschied. Ich habe das jetzt gemerkt bei der 100-Jahr-Feier. Wir hatten dieses Jahr im Juli in Berlin intern und damit Stakeholdern extern unsere 100-Jahr-Feier. Das ist schon cool. Das ist schon cool, wenn du beim Unternehmen bist, dann weltweit die Führungskräfte zusammenkommen und du dann merkst, hey, die ticken alle gleich. Ja, das, also.
Das ist natürlich eine kulturelle Sache, ne? Wenn die überschwappt und alle fühlen sich so ein bisschen, abgeholt und bestätigt.
Und
das ist unbezahlbar.
Ich meine, für mich hier in Österreich, in dieser wirklichen Nähe, auch geografischen Nähe zu Deutschland, ist es klar einfacher, das zu spüren, dieses, was ist DEKRA, ja? Aber wenn du dann unterhältst dich mit Kollegen aus Amerika zum Beispiel, ja, die das erste Mal unter Umständen erst in Deutschland sehen und das erste Mal das miterleben. Ich saß dann neben einer Kollegin aus Amerika, die sagt, jetzt verstehe ich, was DEKRA ist. Aber weißt du, das ist schon lässig.
Ich hab mich ja auch so ein bisschen erst damit beschäftigt, nachdem wir uns kennengelernt haben, weil du ja mir ein paar Fragen gestellt hast, wo ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, ihr macht, also wenn man, als Arbeitgeber, kommen wir mal da so ein bisschen zu spät, als Arbeitgeber, seid ihr sehr technisch. Also ihr habt natürlich auch sehr kaufmännische Sachen jetzt vor allen Dingen, aber ihr seid für Prüfung und Prüfungslabore zuständig. Ich weiß, dass ihr richtig coole Labore und Versuchseinrichtungen habt. Da kann man sich als Tüftler, als Ingenieur, kann man sich da richtig austoben.
Ja.
Und ich weiß, dass man da als junger Absolvent oder Young Professional natürlich als Arbeitgeber, glaube ich, schlimmere auch raussuchen kann als die DEKRA. Ist das eine Sache, die bei euch auch gelebt wird, zu sagen, wir wollen als Arbeitgeber, natürlich mit Hinblick auf unsere Zielerreichung und mit unserem Market Standing, aber auch als Arbeitgeber wollen wir den Leuten das Beste bieten, damit sie auch die besten und zuverlässigsten Ergebnisse haben, weil am Ende geht es um Sicherheit. Das können Kinder sein, das können Erwachsene sein. Ich meine, das ist halt ein gesellschaftlich relevantes Thema. Aber ist dieses, wir bieten ein Top-Umfeld, ist das verankert in der DNA? Ne? Dass ich als junger Absolvent oder als Quereinsteiger sagen kann, ich gehe zu Dekra, weil die halt einfach Dinge bieten, die andere nicht bieten. Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz bei euch?
Ich tue mal schwer. Ich weiß nicht, was die anderen bieten. Ich kann nur sagen, was wir bieten.
Nee, wir reden ja nur über euch.
Und das, was wir einfach sehen, ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Retention Rate haben. Mhm. Also Kollegen, Kolleginnen, die 15, 20 Jahre beim Unternehmen sind, das ist keine Seltenheit. Das ist eher die Regel als die Ausnahme bei uns. Das heißt, da machen wir schon was richtig. Zweitens, das, was ich, noch einmal, ich bin Jurist. Aber das, was ich einfach beobachte, wenn ich gerade in Deutschland bin und mir da die Labore anschaue und mit den Kollegen und Kolleginnen dort spreche, das, was immer rüberkommt, ist diese Begeisterung für, wir dürfen, ich sage jetzt nicht forschen, aber wir dürfen doch über unser normales Arbeits- und Tätigkeitsfeld hinaus denken. Hm. Das heißt, ja, und das ist schon wichtig, weil nicht nur das Denken erlaubt ist bei uns, sondern auch nur das Machen. Also du hast durchwegs Gruppenleiter, Abteilungsleiter etc., die auch wollen, dass die Kollegen und Kolleginnen, die jeden Tag prüfen, die jeden Tag testen, ja, auch darüber hinaus überlegen, na, wie kann man es einfacher machen, wie kann man es besser machen, effizienter machen und wie kann man es genauer machen. Und das beim Unternehmer mit knapp 48.000 Mitarbeitern wirklich fast stringent in die gesamte Organisation durchzuziehen, das ist eine Leistung. Und das kannst du nicht mehr von oben herab, ja, mit irgendwelchen Zielvereinbarungen, keine Ahnung was, nach unten skalieren oder kaskadieren. Das ist DNA, genauso wie es das so sagst. Allein hier im kleinen Österreich, wenn ich mir angucke, mein Benjamin Veit, der bei uns hier für die Prüfstraßen zuständig ist, mit was für einem Enthusiasmus er hier die Prüfstraßen leitet, mit welcher Genauigkeit, wo er sagt, nee, das müssen wir so machen, da müssen wir investieren, das kostet halt mal Geld, ja. Aber wir können das so und so auch machen und dann sind wir noch genauer. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt sagen, du Helmut, wir bestellen das und das und das war's. Aber dann herzugehen und sagen, ich habe da eine Idee, das könnt ihr doch so und so machen, das ist grandios. Und das zieht sich bei uns im Unternehmen wirklich durch. Wenn ich mit, ich habe jetzt gerade einen Neukunden gewonnen, da geht es ums Thema Überprüfen von Aufbauten, Einbauten in Fahrzeugaufbauten, sowas, ja. Denk so an Rettungsfahrzeuge, Polizeifahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, ja, diese ganzen Aufbauten. Und da sind wir jetzt gerade im Gespräch und den habe ich zusammengeknüpft eben mit unseren Klettwitzer Kollegen, die genau da diese Prüfstraßen, diese Labore haben. Wenn du da drinnen sitzt im Call und du hörst da, was deine Kollegen erzählen und du siehst dann den zukünftigen Kunden, der immer größere Augen kriegt, so, was, das könnt ihr auch? Und das, ja, das so und so. Ganz nüchtern, ganz sachlich, tak, 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 knallen dir da die Dinge raus. Wow.
Nicht gut. Ja. Ich war mal bei euch, natürlich auch bei ein paar anderen Prüfstellen. Ich finde schon, dass es ein besonderer Schlag von Mensch ist. Man darf das vielleicht von außen, sieht man das manchmal nicht, ne? Aber wir hatten ja im Vorgespräch auch, ihr seid für eine bestimmte E-Automarke, da seid ihr sowieso ein bisschen fortschrittlicher in Österreich als hier in Deutschland. Seid ihr aufgrund der Lage, muss man sich mal vorstellen, kannst du gleich selber auch sagen, da kommt ein Auto aus Fernostasien nach Rotterdam, wird dann nach Bratislava gebracht und deine Jungs und Mädels fahren dann rüber und machen die Abnahme. Einfach mal, um zu verstehen, was das für ein Job ist und wie viel Abwechslung das so bietet. Ich bin ja immer sehr interessiert daran, was ist die Wertschöpfung eines Jobs? Welche Wertschöpfungsketten bietet der Arbeitgeber für seine Mitarbeiter und Mitarbeiter und wie sieht die operative Gestaltung aus? Und wenn man sich mal feststellt, wir haben ja ganz vorhin Erdkundeunterricht gemacht, wir beide, ja, im Vorgespräch, einfach mal Für jeden, der meint, er würde wissen, wo Wien liegt, macht euch die Karte auf und schaut nochmal, wo Wien liegt. Also Bratislava ist eine gute Fahrradtour entfernt von Wien. Slowenien ist, oder Slowenien und Kiew sind näher an dir dran als Köln, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Aber aus Wien heraus mit 40 Mannequins und Mädels, für einen, ich glaube, den aufstrebendsten Autohersteller, ich weiß gar nicht, ob wir sagen dürfen, wenn ja, dann mach's ruhig, macht ihr quasi die komplett österreichische Abnahme. Ist das so eine Sache, die wächst, oder ist das so eine Sache, wo ihr sagt, ich glaube, da haben wir einfach Bock drauf, wir machen das jetzt mal. Wie holt man sich so einen Auftrag und wie verkauft man den nach innen?
Also, ich darf ein bisschen ausholen.
Bitte.
Du hast die Geografie Österreich schon sehr, sehr gut beschrieben. Und das ist für mich hier als Geschäftsführer und speziell für meine Kolleginnen und Kollegen in der Führungsfunktion, das ist die große, große Challenge und die große Herausforderung. Österreich hat eine enorme Ost-West-Ausdehnung. Ja? Du sagst ja schon, Bratislava sind keine 60 Kilometer. Also hier, mein Büro in Wien ist keine 60 Kilometer von Bratislava entfernt. Ich fahre von hier in gut 3,5-4 Stunden nach Ljubljana oder nach Zagreb. Ich fliege vor dem Krieg länger nach Zürich als nach Kiew. Wenn ich nach Prag fahre, fahre ich in den Nordwesten und nicht in den Nordosten. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. So. Jetzt habe ich nicht nur eine gut 600 Kilometer oder mehr Ost-West-Ausdehnung, sondern da habe ich eine geografische Besonderheit, für die Österreich bekannt ist, nämlich die sogenannten Alpen sind auch noch dazwischen. Das heißt, wenn du Luftlinie irgendwie in Tirol oder in Salzburg, wo ich herkomme, 20 Kilometer Luftlinie hast, fährst du aber 2,5 Stunden, weil so komische Berge mit 1000, 2000, 3000 dazwischen sind. Und das ist eine irre Herausforderung. In Österreich flächendeckend einen Prüfservice anzubieten zum Thema Kfz-Sachverständigenwesen, zum Thema, mal vorher besprochen, Fahrzeugrücknahmen, Fahrzeugabnahmen, ja, ist eine enorme Herausforderung. Und deswegen gehe ich hier in Österreich, um jetzt ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen. Aus dem Grund muss ich hier in Österreich ein bisschen einen kreativeren Weg gehen, und zwar einen hybriden Weg. Ich stelle mittlerweile jedes Monat alle 2 Monate ein, 2 neue Leute ein hier bei mir, was für die Größe meines Unternehmens hier in Österreich viel ist. Das sind alle Kfz-Meister. Die sind meistens schon auch gerichtlich beeidete Sachverständige oder zumindest Kfz-Sachverständige. Und die setze ich aber multiple ein. Und das wollen diese Jungs und Mädels auch. Die wollen nicht nur jeden Tag 10 Autos bei einer Werkstatt anschauen und den Schaden beurteilen, sondern die wollen mehr machen. Und in Kooperation mit unseren deutschen Kollegen können die jetzt wirklich multiple Services anbieten. Das heißt, einerseits für Versicherer da die Belegprüfung, das ist alles online, das können sie von zu Hause aus machen, schauen, ob die Werkstätten, die Rechnungen, die dann an Versicherung geschickt werden, ob die passen, auch inhaltlich. Mhm. Ja, muss ich wirklich bei einem Volvo, keine Ahnung, XC90, wenn ich die Stoßstange hinten lackiere, wirklich das Fenster ausbauen, oder laut Hersteller reicht es abzukleben? Das machen meine Jungs online. Remote. Ja? Wirklich inhaltlich kontrollieren, ob die Rechnung inhaltlich auch stimmt. Das Ganze mit einem System noch digital gestützt. Dann machen die klassisch Sachverständigenwesen. Das heißt, der Versicherer XY hier in Österreich sagt, du, da steht in Kramat Neusiedl Auto, bitte schau dir das Auto an und schätze mal den Schaden. Macht dann Gutachten. Und dann machen sie eben Fahrzeugbewertungen, aber nicht nur an den Compounds von den Spediteuren, sondern wir haben jetzt auch Kunden gewonnen, die sagen, Helmut, ich habe in ganz Österreich meine 30, 40 Händler verteilt. Da laufen jede Woche 5, 6 Autos an. Und ich möchte bitte, lieber Helmut, dass deine Jungs und Mädels da vor Ort beim Händler die Rücknahmebewertungen machen. Und diesen flächendeckenden Service kann ich in Österreich nur anbieten, wenn ich auch wirklich in jedem Bundesland 1, 2 Leute sitzen habe. Ja. Weil sonst, ja, das geografisch macht das keinen Sinn sonst, ja. Und mit diesen hybriden Services funktioniert das. Und das von dir angesprochene ist eine neue Dienstleistung oder ein neuer Kunde, den wir jetzt gewonnen haben. Freut uns sehr, muss ich sagen, weil das wirklich einer der aufstrebenden Elektromarken hier in Europa ist. Und da wurden wir eben gebeten zu schauen, wenn die Fahrzeuge hier in Bratislava, das ist ja fast Österreich, ankommen, kannst du bitte mal schauen, wie ist der Zustand der Fahrzeuge, was den Lack betrifft, also rein, außen betrachtet.
Transportschäden und
Ja,
sind
Transportschäden,
unversehrt angekommen.
genau, Transportschäden, aber primär geht es um Herstellungsschäden. Das heißt, gibt es Lackfehler drinnen, die
Das
dann vom.
wird hier erst gemacht, das wird nicht auch bei Ausgang des Werkes gemacht.
Das wird beim Ausgang des Werkes schon auch gemacht, nur haben wir halt schon, schau, das Werk produziert für die ganze Welt. Und ich nenne jetzt keine Länder. Es gibt sicher Länder, die etwas laxer, wo das nicht ganz so wichtig ist. Und dann gibt es Länder wie
Verstanden.
Deutschland und Österreich, wo das halt wichtiger ist. Ja? Also
Verstanden.
die wollen keine Nase haben, die wollen keine Orangenhaut auf dem Lack haben. Ja? Also ich
Verstanden.
plappe jetzt auch nur das nach, ich bin Jurist, ich bin kein Techniker, ich plappe jetzt auch nur das nach, was mir meine Kollegen erzählen. Ja? Aber das ist das Thema. Da wird einmal mit einem wirklich sachverständigen Auge ums Auto herumgegangen und geguckt, wie ist der Zustand, also wie schaut das Auto aus? Ist das so auslieferungsfähig nach österreichischem Standard? Und wenn ja, ab dafür, wenn nein, dann ja, muss repariert oder nachlackiert, was auch immer werden. Und das machen meine Jungs, unsere Jungs. Die wohnen im Burgenland und die fahren halt ja 20, 30 Minuten darüber nach Bratislava. Klar,
Verstanden.
musst du alles klären damit, das ist schon ein bisschen Aufwand. Ganz so einfach ist es nicht, auch wenn wir EU sind, dürfen die das? Da gibt es diverse Anmeldevorschriften, die du machen musst hier in der Slowakei. Da wird sehr streng geachtet, ob die Vorschriften, die es in der Slowakei gibt, auch hier in Österreich eingehalten werden von uns als Arbeitgeber und so weiter und so weiter. Dass kein Lohndumping passiert und so weiter. Aber das ist ja für uns als DK überhaupt kein Thema.
Ja, finde ich echt interessant. Also
Und
vor allem mit der Geografie. Ja, ich gucke mir das gerade die ganze Zeit schon parallel an und du hast natürlich recht. Wir sind ja hier in Deutschland immer. Nein, also ja, man vergisst das ja immer wieder. Ich meine, wir sind in Deutschland ja auch hier. Gibt ja unzählige Firmen mit ihrem Außendienst. Dann fahren die mit ihrem Passat oder Audi A4. Das sind ja immer so diese Außendienstfahrzeuge, fahren sie dann quer durch die Republik oder man hat dann quasi so sein eigenes. So Westdeutschland, Ostdeutschland, Gefälle oder man teilt Deutschland in vier und dann gibt es halt die verantwortlichen Außendienstler. Das ist bei euch natürlich aufgrund der Gebirge und so natürlich sehr, sehr schwierig. Du brauchst schon die Leute, die da sind. Was mich erstmal auf die Frage bringt, 40 Leute ist nicht viel, aber trotzdem ausreichend genug, um auf die Distanz führen zu müssen. Ihr seht euch nicht jeden Tag, ihr könnt euch gar nicht jeden Tag sehen. Und aufgrund der Größe kann der liebe Helmut ja auch noch persönlichen Kontakt zu jedem halten. Aber wie macht ihr das denn? Ich meine, ihr seid ein breites, schmales Land, ja, also schmal in der Höhe, aber breit. Und ihr seht euch halt jeden Tag. Ist Distanzführung bei euch ein Thema, bei das euch, ich sage mal, bewusst ist, weil ich ja immer der Meinung bin, dass schlechte Führungskräfte generell, die keine Ahnung von Führen haben oder von Führung haben, sind ja seit der Pandemie auch total überfordert. Also Homeoffice ist ja für die Leute nichts. Aber bei euch ist das ja quasi in der Natur der Dinge. Ihr müsst das ja können. Achtet ihr da besonders darauf, dass auch eure Beziehungen gestärkt sind und dieses, wie sagt man so schön, dieses Pflichtbewusstsein, dass das auch in den Leuten fest verankert ist, auch wenn man vielleicht nicht die Nähe zum Vorgesetzten hat, dass das dann quasi die Lisa oder der Jonas, die dann in Bratislava sind oder woanders, dann trotzdem einen sehr guten, gewissenhaften Job machen und die Dekra trotzdem gut stellvertreten und repräsentieren, was ja nicht immer selbstverständlich ist, wenn man viel.
Ich danke dir jetzt für den letzten Satz, nämlich Deka repräsentieren. Genau um das geht es nämlich. Dass aus meiner Sicht als Führungskraft hier und als jemand, der Deka hier in Österreich führen darf, ist es entscheidend, dass alle Kolleginnen und Kollegen, dass allen Kolleginnen und Kollegen komplett klar ist, dass wir jetzt keine Hinterhofbude sind, sondern wir sind Deka. Das heißt, wir stehen für Qualität und zwar über den Standard, über das normale Niveau hinaus. Und das beginnt bei meinen Führungskräften, meinen Direct Reports. Ich habe ganz klar Regelrücksprachen, in 2 Wochen-Rhythmus haben wir Regelrücksprachen. Ich sehe die nicht, das ist teilweise online, aber ich schaue schon, dass wir es hier bei mir im Büro machen, hier bei mir im Zimmer, die Regelrücksprachen. Ansonsten Telefon, schnell mal anrufen, lieber einmal mehr anrufen als eine E-Mail schreiben. Also mein Telefon ist 24/7 an. Ob ich es 24/7 abhebe, ist ein anderes Thema. Aber ich bin grundsätzlich sehr, sehr nahbar und sehr, sehr gut erreichbar. Ich finde es auch total toll, dass meine Kolleginnen, also meine Kollegen und Kolleginnen im Direktreporting genau wissen, wenn der Helmut mal an einem Freitag um 19 Uhr anruft, dann ist was. Dann heben sie auch ab. Das klingt jetzt doof, aber das ist, also ich weiß von einem anderen.
Ich kann das ja bestätigen. Du warst jetzt für mich immer sehr schnell und
Ja.
auch einfach erreichbar und hast auch sich sehr schnell immer zurückgemeldet, wenn du mal nicht erreichbar warst.
Na schau, ich habe in der Regel mit Leuten zu tun, die vernünftig sind und jetzt auch natürlich die Privatsphäre und die Privatzeit auch schätzen, ja, und vom anderen auch respektieren. Also da muss schon was sein, dass der Helmut mal am Freitag um 19 oder, mein Gott, am Samstag um 10 Uhr mal anruft. Wiederum wissen die Kollegen auch, dass sie mich erreichen können. Also wenn was ist, ja, dann wissen sie auch, du, ich kann den Helmut am Sonntag um 18 Uhr anrufen, der hebt ab oder ruft zurück, weil dann ist irgendwas. Das weiß ich auch. Also wenn ein Kollege mich am Wochenende anruft, da weiß ich, irgendwo brennt jetzt der Hut. Privat, Firma, was auch immer. So.
Sonst würde es ja nicht machen.
Genau, sonst würde ich es ja nicht machen. Und das beste Beispiel ist, ich war von dem Kurzurlaub in Kroatien, in der Kwala Bucht in Opatija, übrigens 4,5 Stunden entfernt von Wien.
An hier war jetzt hier.
Ja. Kurzurlaub. Meine Kollegin war im regulären Urlaub auch in Kroatien, aber in Istrien. Und die andere Kollegin war hier in Wien. Und wir hatten genau zu dem Thema eben diese Elektroautos da in Bratislava, mussten uns kurzfristig zusammen telefonieren, um ein paar Sachen zu regeln. Und wir hatten wirklich eine Stunde Telefonkonferenz, meine Kollegin und ich aus dem Urlaub heraus und die andere aus dem Büro heraus. Und weißt du, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ist nicht die Regel, ja, aber wenn es darauf ankommt, dann machen wir es. Und das zieht sich durch alle, bei allen 40 Kolleginnen und Kollegen. So, und jetzt komme ich, und das ist halt die Auswahl. Das ist halt wirklich auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt eine Shortage, ich habe zu wenig Kollegen, aber nee, den nehme ich jetzt nicht. Der ist beim Interview da, aber weiter passt es nicht. Diesen Mut, gerade als kleines Unternehmen, muss man auch haben, zu sagen, na, dann warte ich halt noch ein paar Wochen, bis ein anderer Kandidat daherkommt. Weil, ich mag dieses Beispiel nicht, aber wir kennen das, ein fauler Apfel im Korb, ja,
Ist so.
ist
Das
so.
kann man nicht abstreiten.
Richtig. Und wir haben auch den Mut, wie gesagt, Kollegen gar nicht zu nehmen. Wir haben auch den Mut, innerhalb der Probezeit zu Leuten dann sagen, sorry, es passt halt nicht, es geht halt nicht. Und umgekehrt, also Kollegin hat jetzt nicht in der Probezeit, aber nach 2, 3 Monaten hier im Büro, hat einen anderen Job angenommen, weil sie mit mir nicht klarkam. Das so offen und ehrlich muss man einfach dann auch sein. Ja. Und auch als Führungskraft so, ja, also meine Jahresgespräche, die ich mit meinen Direct Reports habe, sind keine One-Way-Street. Also da habe ich auch dann gehört, du Helmut, deine Aufmerksamkeitsspanne erkennt man daran, ab wann du dann das Handy in die Hand nimmst während des Gesprächs. So, ich habe mir jetzt angewohnt, wenn ich meine Schuhe fix habe, dass ich mein Handy nehme, ganz demonstrativ hier am Schreibtisch hinlege und dann rüber zum Besprechungstisch gehe und dann das Gespräch führe. Ja. Also wie gesagt, Führung auf Distanz geht nur, wenn du das Vertrauen hast in die Kollegen und Kolleginnen, die draußen sind. Anders geht's nicht.
Sehr
Also,
reflektiert, mein Lieber. Finde ich gut.
wenn du anfängst, hier Stückzahlen zu kontrollieren, wenn du anfängst, vergiss es. Das funktioniert nicht. Gerade nicht in der Größe, in der wir hier sind. Jeder Leiter der Prüfstelle hier bei mir, bei DK Österreich, hat eine Umsatzverantwortung und eine Kostenverantwortung. Auf Neudeutsch eine komplette P&L-Verantwortung. Der kennt seine Zahlen, also am dritten, vierten Arbeitstag jedes Monats hat der seine Zahlen vom Vormonat. Und ich rufe auch jeden, also ich sag's dem Benjamin, der bei mir die Prüfstraßen leitet, aber ich rufe auch dann teilweise wirklich die Prüfstraßenleiter selber an, wenn die ein gutes Monat hatten. Und sage, hey, toller Job.
Ja, muss ja,
Ja.
also vor allem in der Größe, ne? Also irgendwann, klar, wird's halt schwer, aber ich meine, in der
Ich sehe sie
Größe.
nicht jeden Tag. Das ist das Thema.
Genau, ne? Du
Also gerade, Du mein Salzburger, ja, mein Salzburger Prüfstraßenleiter, der macht einen Suppenjob. Der hat ein echtes Team. Hammer. Ja. Du, den sehe ich dreimal im Jahr, viermal im Jahr. Umso wichtiger ist, dass ich ihn hier und da anrufe. Oder wenn er mich anruft, abheben. Sofort zurückrufen. Ja, das ist.
Ihr gibt viel Gas. Du bist ja auch sehr umtriebig, ja, bis auf, gut, das vieles ist Fahrzeug, ne? Also nicht alles, ja. Aber das meiste oder ein sehr großer Teil ist ja Fahrzeug und Fahrzeuge sind meistens draußen. Da gibt es halt immer wieder Events, da gibt es ein Racing, da gibt es Lausitzring, da gibt es Oldtimer-Festival. Das sind ja auch die angenehmen Sachen, ja. Da ist man ja auch gerne bei diesen ganzen Festivals. Aber am Ende des Tages braucht das alles Zeit und das ist Logistik, ja. und das ist Aufwand. Und du hast jetzt halt, glaube ich, nicht den typischen 9-to-5-Job. Ja, bei dir merkt man das auch. Du bist dann halt auch dein Energielevel, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt fast zwei Tage am Stück gesehen beim letzten Mal und dein Energielevel schwankte nicht. Das fällt mir bei Menschen immer auf. Oder du hast es sehr gut kaschiert. und dein Anzug war nicht sehr zerknittert. Das heißt eigentlich, du bist sehr relaxed und machst dich nicht kaputt. Auf der anderen Seite sind deine Tage auch nicht wirklich kurz. Ist das so eine Sache, die du auch von deinem Team verlangst, oder ist das so eine Sache, wo du sagst, nee, das ist meine Pace, das ist mein Energielevel, das ist für mich ganz okay, ich funktioniere so, aber andere müssen das nicht, solange die Ergebnisse stimmen, oder sagst du, nee, alle, die mit mir zusammenarbeiten und mit mir zurechtkommen, die müssen mindestens genau die Opfer und die Leistungsbereitschaft an den Tag legen, die, wie ich sie auch praktiziere.
Einer seltenen Momente, wo du mich schweigend siehst oder nicht hörst. Das Feedback, das ich im Jahresgespräch von meinen Direct Reports hatte, war: Helmut, du gibst zu viel Gas.
Würde ich jetzt vermuten, von außen betrachtet. Wobei, ne, da bin ich nicht anmaßend.
Das war mir nicht so bewusst, weil ich verlange es nicht. Also es gibt nirgendwo eine E-Mail oder ein Wort von mir, wo ich sage, hey, du musst, keine Ahnung, 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten. Nein. Aber ich habe das komplett unterschätzt gehabt, wie ich auf Kollegen und Kolleginnen in meiner Dynamik wirke. Und welche Erwartungshaltung von meinem Energielevel ausgeht.
So, absolut. Ja, mir ist ja aufgefallen. Also ich sage das ja bewusst, gar nicht um aufmerksam zu machen. Ich kenne das, dieses Phänomen, dass ich kenne das von mir, aber ich kenne das von meinen Chefs. Ich hatte selber mal einen Chef als angestellter junger Teuger mit Anfang Mitte 20 und ich wollte so sein wie der. Ich mochte ihn, er mochte mich, er hat mir sehr viel beigebracht und ich war der Vorstand und wir waren auch noch relativ klein. Ich konnte direkt an ihn berichten und ich habe diese Pace gesehen und morgens als Erster da, abends spät raus und irgendwann, das ist also kein Geschwätz. Ich bin um 7 Uhr aus dem Büro gegangen, nachdem ich um 7.30 Uhr morgens kam, also eigentlich super gut. Und ich hatte nach ein paar Wochen hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil mein Chef da noch saß. Und dann bin ich später aus dem Büro gegangen. Ich bin um 8 gegangen, um 8:30, um 9 und irgendwann ist ihm das aufgefallen. Sag mal, nur weil ich hier lange bleibe, musst du hier nicht lange bleiben. Ja. Da habe ich gesagt, ja, aber ich komme mir dann immer, also ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft heute. Und dann hat er mir mal erzählt, was sein Job ist den ganzen Tag und was mein Job ist. Sagte, wenn wir den gleichen Job hätten, dann hätten wir auch den gleichen Titel. Den haben wir nicht. Du bist wichtig mit dem, was du machst und ich bin wichtig mit dem, was ich mache. Und mein Job verlangt ganz andere Sachen als deiner. Wenn du mal bis 23, 24 Uhr mal im Büro sein musst, dann erwarte ich auch, dass du das siehst, aber im Moment musst du das nicht. Aber mein Job ist es halt einfach lange da. Aber man orientiert sich daran. Und das ist halt bei 40 Leuten, wie du es sagst. Und wenn man weiß, der ist immer erreichbar, man sieht den, der ist immer auf irgendeinem Event, das ist ja dann halt auch nicht immer schön. Und das ist halt auch nicht immer angenehm, muss man ja ehrlich sagen. Wenn du dann halt auch mal über die Alpen nach weiß ich wohin fährst und dann bist du da auf einem Festival und dann bist du da bei einer Veranstaltung und dann kommt da noch der Elektroautohersteller und sagt, ich zeig dir mal in ganz Österreich, wie viele 25 Standorte wir haben. Du hast halt eine Geschwindigkeit, wo ich schon glaube, von außen zu beurteilen, dass das Leute sagen, ich wäre gern so wie der und ich will das auch vielleicht. Und dann seht ihr euch ja halt auch nicht, ne? Also dann es ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, dann auch zu sagen, pass auf, das ist nicht Company-DNA, das ist Helmut-DNA oder wir machen daraus eine Company-DNA, was ja auch okay ist. Dann arbeitet man halt nur mit diesen Leuten zusammen und kriegt halt die anderen nicht.
Weil, das ist jetzt total, klar, hätte ich gerne Kollegen und Kolleginnen, die genauso, ja, Vollgas und 24-7, keine Arbeit, das funktioniert ja nicht. Ja. Da machst du da wirst du kaputt. Und ganz ehrlich, ich bin ja nicht jeden Tag so, wie du mich diese 2 Tage erlebt hast. Da wäre ich ja nach 2 Monaten tot. Jetzt zum Beispiel im Sommer, ich fahre jetzt jeden Tag mit Motorrad ins Büro über Freilandstraße. Also bin nicht in 25 Minuten, sondern erst in 40 Minuten hier, genieße das total, ja. Ich wohne am Land draußen. Und ja, ganz ehrlich, ich bin gestern auch um 4:30 dann nach Hause gefahren und habe Rasen gemäht noch. Das ist schon auch wichtig, wenn viel zu tun ist, ist viel zu tun. Ja, aber wenn nichts zu tun ist, ich werde nicht bezahlt hier, um den Sessel warm zu halten. Und das ist auch das, was ich meinen Kollegen und Kolleginnen vermittle. Wenn nichts zu tun ist, fahren wir heim. Let's call it a day.
Ja. Das ist, glaube ich, auch in der Arbeitswelt, das ist auch der größere Unterschied zwischen euch und uns. Also wenn man jetzt Deutschland, Österreich nimmt, auch interessant, glaube ich, wenn man mal so ein deutsches Unternehmen im Ausland sieht. Ich glaube, ihr seid da so ein bisschen nonchalanter unterwegs. Das finde ich immer ganz gut. Ihr habt so eine Gelassenheit. Man sagt ja immer, der Wiener Schmäh oder der österreichische Schmäh. Ich glaube, der ist auch ganz, ganz wichtig für ein Unternehmen. Auf der anderen Seite, ich habe nicht nur in den 2 Tagen, aber auch durch gemeinsame Kontakte, die wir beide haben, ja auch gelernt, wie ihr halt euer Business macht in Österreich. Das finde ich halt sehr angenehm, weil es halt einfach straight to the point ist, aber nicht unangenehm. Also man wird vorgestellt und heißt es mal, das ist der Helmut, das ist der Teuger. Ja, du kannst das, der kann das. Setzt euch mal zusammen und schaut mal, ob ihr was gemeinsam machen könnt.
Genau.
Ne, dann, genau. Super. Ich finde das super. Mir taugt's. Ja, dann muss ich jetzt nicht drumherum tun, als ob. Ja, und du weißt auch genau, wo du dran bist. Und das ist halt nicht jedermanns Sache. Ich finde, das ist halt eines der größten Unterschiede zwischen euch und uns.
Okay.
Aber ich finde es auch ehrlich und das habt ihr, glaube ich, auch in Österreich und ich hatte es bei dir auch in einem Gespräch, das finde ich ganz gut, auch gewisse Sachen sagen zu können, auch sich nichts vorzumachen als Arbeitgeber. Vielleicht ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, ich würde mir wünschen, dass jeder hier 10 Stunden oder 12 Stunden Gas gibt, wenn Gas gegeben werden muss. Und wenn nicht, dann gehen wir nach 3 Stunden nach Hause, dann ist das auch okay. Am Ende des Tages ist es ja Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung der Leute.
Ja.
Auch sich zu unterzuordnen, wenn es sein muss, aber auch den Job zu unterzuordnen, wenn wir uns halt nicht gegenseitig veräppeln müssen. Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist halt auch sehr gesund für einen Arbeitgeber, das auch nach außen zu kommunizieren.
Ich hatte in meinem eigenen persönlichen beruflichen Lebensweg das große Glück, immer Chefs zu haben, die auf diese, heute sagt man Work-Life-Balance, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, geguckt haben, ja. Wo eine große Menschlichkeit auch dahinter ist. Ich bin 2008, glaube ich, war das erste Mal Geschäftsführer geworden. Da war ich, kann man sich das ausrechnen, unter 40 noch. Ja, Mitte 30. Und mich hat es dann ein gutes Jahr später mal aus den Latschen gekippt. Panikattacke, Verdacht auf Herzinfarkt, ins Krankenhaus und so weiter. Und bin mal 2 Wochen richtig ausgefallen. Einfach mal auf den Grund auch zu gehen, warum Panikattacke, was ist überhaupt los? Da kam von meinem Chef so ein Verständnis, so ein, hey, ja, jetzt einmal du und dann die Firma. Ja, also du machst jetzt mal dein Ding hier weiter, wir covern das schon. Und das war für mich ein sehr einschneidendes, positiv einschneidendes Erlebnis. Zu sehen, dass es einen Chef gibt, der selber 24-7 Vollgas gibt, ja, aber sehr wohl sieht, hoppala, jetzt, ja. Und hier jetzt bei Dekra hatte ich das auch schon ein paar Mal, ja, wo Kolleginnen oder Kollegen echt einmal eine Auszeit gebraucht haben. Und Das finde ich total super, dass die dann auch ganz offen dann auch auf mich zukommen und sagen, pass auf, stopp, es geht jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt einmal meinen Urlaub, ich brauche jetzt eine Ruhe, ich das, was auch immer, ja. Und das macht's aus, weil mir geht, ich wird vielleicht anderen Chefs genauso gehen. Ich sehe das ja dann teilweise gar nicht mehr. Weil du so im Tagesgeschäft bist, das Projekt, das Projekt, das Projekt, das noch, das noch, das noch, dass ich als Chef wirklich, glaube ich, der Letzte ist, wer bin, der realisiert, das wird jetzt für die Kollegen zu viel. Und wenn man aber mit den Kollegen und Kolleginnen so eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, dass die auch wissen, hey, ich kann jetzt zum Helmut gehen und sagen, Helmut, stopp, das ist jetzt zu viel. Das, ja, da brauche ich jetzt einen Backup, da brauche ich jetzt im Backoffice eine Halbtageskraft, damit wir das abwickeln können, was auch immer. Das macht so die Unternehmenskultur aus, die wir hier haben bei uns. Oder die ich hoffe, dass wir, ja, also ich sehe es zumindest, ja, dass wir die haben. Jetzt bin ich sehr philosophisch, gell?
Nee, ich finde das sehr gut. Ich hab in der letzten Zeit sehr viel über operative Dinge gesprochen mit meinen Gästen und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch mal zur Abwechslung gut und man darf das nicht unterschätzen. Also du sagst Dinge, die sagst du sehr natürlich, wo ich ganz genau weiß, das ist sehr ehrlich und mir fallen sofort Namen ein, die würden das nicht so kennen. Ne? Genauso wie wenn du zum Beispiel sagst, ja, Work-Life-Balance kann ich nicht mehr hören oder ich meine, das muss man sagen können. Du weißt selber, wie wenig Leute sich das trauen würden. Weil es halt
nicht falsch verstehen. Jetzt, das muss ich, also nee, ich finde es total wichtig. Ich finde es total wichtig. Ja, Work-Life-Balance ist total wichtig. Wo das für mich schlägt das Pendel derzeit so ein bisschen in die falsche Richtung aus. Zu stark in die rein ich bezogen aus. Ich glaube, es ist der denkbar falsche Ansatz, als junger Mensch, Berufsleben beginnend, zu sagen, ich bin komplett isoliert, das Unternehmen ist etwas anderes als ich bin. Nein, das stimmt nicht. Wenn du in ein Unternehmen reingehst, als Kollege, als Kollegin in ein Unternehmen reingehst, dann bist du vielleicht am Anfang ein kleineres, dann wirst du immer ein größeres, ein Zahnrad. In dem gesamten Gefüge. Und wer schon mal eine mechanische Uhr aufgemacht hat, weiß ganz genau, wenn du da auch nur das kleinste Zahnrad rausnimmst, geht das ganze Werk dann nicht mehr.
Ja.
So. Also. Und jedes, also das ist mit dem Uhrwerk voll, Mann. Und jede Feder muss sich auch einmal entspannen können, bevor sie wieder gespannt werden darf. Und dieses Bild gefällt mir viel besser, als reinzugehen und sagen, by the way, länger als 8 Stunden pro Tag arbeite ich nicht, egal was da ist und ich will meine 40 Tage Urlaub haben und. Das ist ja schön und gut und wenn es der Job hergibt, 1000 Rosen. Aber ich kann doch nicht schon mit diesem Anspruch reingehen, sondern ich muss einmal reingehen und sagen, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Welche Aufgabe habe ich da? Wie kann ich mich auch da verwirklichen? Anstatt rein stupider jetzt mit diesem Work-Life-Balance. Weil das kommt ja dann eh von alleine.
Ich bin bei dir, ganz besonders am Anfang der Karriere.
Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen unpolitisch gewesen, aber.
Nee, gar nicht. du hast das sehr gut schon auf den Punkt gebracht. Es hat oft was mit dem Zeitgeist zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Zweitens, das ist gar nicht unpolitisch, aber ich sag mal, an der Pandemie, die ist ja noch nicht so lange her, da waren wir überfordert mit gewissen Sachen. Und gewisse Sachen sind uns bewusst geworden, egal ob gut oder schlecht. Aber ich sage dann auch immer am Ende des Tages, also wir waren als Gesellschaft nicht in der Lage, ausreichend Nudeln und Klopapier zu haben. Und am Supermarktregal hat sich unser Charakter gezeigt, ja, als wir dem Nächsten einfach das Klopapier weggenommen haben, wenn wir denn welches ergattert hatten, als ob wir morgen unseren Hintern nicht mehr hätten abwaschen können. Mhm. Aber dann wollten wir ganz schnell über persönliche Befindlichkeiten sprechen. Und ich finde, das ist in diesen Diskussionen, und da bin ich ja froh, dass du das sagst, immer in die falsche Richtung geht, dass man zu schnell an sich selber denkt. Und in einer Gesellschaft heißt das nicht, dass man sich an sich denken darf. Man darf und man muss immer an sich denken. Man darf aber an mich selber denken, darf aber in der Gesellschaft nicht bedeuten, dass ich dich und deine Bedürfnisse mit den Füßen trete. Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ideal ist es natürlich, wenn ich dich morgen anrufen kann und sagen kann, Helmut, mir geht's gerade nicht so gut oder ich habe zu Hause ein kleines Problemchen, kann ich heute einfach ein bisschen früher gehen oder nur damit du Bescheid weißt, ich bin einfach heute ein bisschen früher weg. So, und dann erwarte ich natürlich, dass du dann Verständnis hast und sagst, okay, das ist was Wichtiges, ja, dass wir reden hier über Familie, über private Dinge und so weiter. Und umgekehrt bin ich aber nicht derjenige, der dann meckert, wenn du mal sagst, Tolga, ich brauche dich morgen. Ja, wir haben eine Eröffnung, neue Prüfstraße in Linz. Ja, dann musst du da sein, du bist der Nächste in der Nähe und
genau.
Ja, dann bist du. Und dann habe ich halt auch sofort Ja zu sagen und nicht zu meckern, ja, aber bla bla bla. Und das geht, glaube ich, immer wieder unter. Und Work-Life-Balance heißt nicht wenig arbeiten. Work-Life-Balance heißt, die Herausforderung im Leben und im Beruf, glaube ich, auszupendeln, auszutarieren, ohne sich kaputt zu machen für das eine oder das andere und ohne sich, glaube ich, selber Druck zu machen für das eine oder andere. Und deshalb bin ich halt froh, dass das halt auch jemand mal ausspricht und nicht ich immer derjenige bin, der das dann machen muss. Und ihr macht ja halt auch vieles besser. Also muss man ganz ehrlich sagen, ihr habt Regelungen und Gesetze, die im Arbeitsmarkt einfach besser sind. Das kann man so sagen. Ihr seid transparenter. Ja, Probezeit zum Beispiel, ja, ist bei euch entweder man passt oder man passt nicht. Ihr habt diese 6 Monate nicht wie wir.
Ach so, okay, ja.
Dann seid ihr mit den Gehältern transparenter als wir.
Ich bin jetzt einmal dankbar, dass du meine ein bisschen unpolitische so schön jetzt in richtige Worte gefasst hast. Genau, danke. Ja, das ist aber genau das, was ich meine. Dieses Work-Life-Balance passt für mich, wenn es wirklich eine Balance ist, meine eigenen Bedürfnisse, die ich habe, die Bedürfnisse, die das Unternehmen hat, schön in Balance zu halten. Mal ist das Bedürfnis des Unternehmens und sprich die Anforderung an mich als Arbeitnehmer höher und mal ist es umgekehrt. Und wenn das in einer schönen Balance ist, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Und noch einmal, ich mache auch nicht alles richtig, bei Gott nicht. Ja? Also jetzt möchte ich mich da nicht hinstellen und sagen, Helmut ist der Retter der Menschheit. Und nein, um Gottes Willen. Also sicher nicht. Österreich als Arbeitgeber ist für den Arbeitnehmer tougher, wesentlich tougher. Ich kann Arbeitnehmer, also ihr tut es euch in Deutschland wesentlich, wesentlich schwieriger, euch von einem Kollegen, einer Kollegin zu trennen. Das ist bei uns in Österreich als Arbeitgeber einfacher. Das mit dem Probemonat, ja, also wir haben in der Regel einen Probemonat. Und in diesem Probemonat können beide, der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber, jeden Tag sagen, hey, weißt du was, das passt nicht, ich komme morgen nicht. Dann passt das auch.
Haben wir 6 Monate.
Ja.
Also wir haben 6 Monate bei uns und da muss man auch, also du kannst bis zum letzten Tag, kannst du ohne Angabe von Gründen kündigen, beidseitig, mit einer Frist von 2 Wochen. Und 6 Monate und ein Tag bist du schon gesetzlich bei 4 Wochen. Und wenn du Pech hast und mehr als bestimmte Anzahl von Mitarbeitern hast, kannst du gar nicht einfach so kündigen. Geht's nicht. Aber egal, das haben wir abgeklärt. Ich wollte es nur mal hervorheben, auch mit Blick auf eure Unternehmensvision. Wir arbeiten gerade mit ein paar Unternehmen an ihrer eigenen Vision. Und ich finde das ja immer sehr gut, wenn Unternehmen sehr tolle Sachen erzählen, so wir können das und wir wollen das und dieses und jenes. Bei euch kommen die Mitarbeiter sehr früh. Ich glaube, Punkt 1 ist, wir sorgen für Sicherheit und Nachhaltigkeit in den 3 Bereichen des Lebens. Verkehr, Arbeit und Zuhause, finde ich absolut okay. Ist auch super ausformuliert mit jeweils einem Satz immer. Wie ihr das macht, ne? Verbesserung der Normen, Richtlinien, Förderung, Sicherheitsbewusstsein und Entwicklung und so weiter, bla bla bla. Alles super. Und dann kommen schon die Mitarbeiter, das finde ich ja sehr interessant, indem ihr sagt, wie wichtig die Mitarbeiter sind und was sie ausmachen. Verantwortung für Sicherheit, Punkt 1, Kundenorientierung, Unternehmertum, das finde ich halt ganz wichtig. Jeder Mitarbeiter bei DEKRA hat unternehmerisches Verständnis, neue Potenziale zu erzeugen, persönliche Verantwortung zu übernehmen und wirtschaftlich.
Wo hast du das alles her?
Ja.
Das ist ja.
Ja, ja. Teamgeist ist groß, ne? Und Integrität, das finde ich halt super, weil jetzt komme ich zu den Sachen, die ich den ganzen Tag mache und ganz kurz und danach, nach den Mitarbeitern, kommen so Unternehmensleitsätze, ne? So Wachstum, wirtschaftlicher Erfolg. Also von der Reihenfolge super. Mir ist aufgefallen in der Recherche, und da bin ich ein kleiner Monk und sehr detailverliebt, Integrität heißt, wir machen die richtigen Sachen, auch wenn niemand zuguckt, und wir machen auch die richtigen Sachen trotz negativer Konsequenzen für uns. Das heißt, Integrität ist das bessere Wort im Vergleich zu Loyalität, weil bei der Loyalität könntest du einen Menschen ermorden und ich würde dir den Rücken decken, was ja auch toll ist unter Freunden. Aber Loyalität führt auch dazu, dass wenn ich als in eurem Falle der Leiter der Prüfstraße einen Fehler mache und von allen anderen verlange, dass sie mich decken sollen, dann würden die das machen. Und dann habe ich Blödsinn gemacht, habe Scheiße gebaut. Ja. Integrität heißt, ich als Leiter der Prüfstraße habe einen Fehler gemacht, mein Team sagt, nein, 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 der Fehler muss geklärt werden, der muss aufgedeckt werden, der muss reportet werden und der muss beim nächsten Mal vermieden werden. Ich unterstelle euch, und da kannst du mich gerne korrigieren oder bestätigen, ich unterstelle, dass sich bei dieser Formulierung dieser ganzen Geschichten jemand ganz, ganz besonders Gedanken gemacht hat und sich Mühe gemacht hat, nehmen wir Integrität oder Loyalität oder was anderes und dann hat irgendjemand festgelegt, nein, wir sagen, wir wollen integer sein im Sinne der Sicherheit und wir wollen, dass unsere Leute keine negativen Konsequenzen befürchten müssen beruflich, wenn sie die richtigen Sachen machen, obwohl es ihnen schaden würde. Gehe ich davon da in der Recht in der Annahme oder sagst du, nee, Tolga, das war jetzt einfach nur blöder Zufall, dass wir da diese Formulierung gewählt haben?
Lieber Tolga, du hast das auf den Punkt gebracht. Das ist genau das Thema. Alle knapp 48.000 Kolleginnen und Kollegen müssen integer sein. Weil das Hauptbusiness, das wir haben, ist das Überprüfen, das Testen, das Zertifizieren in, je nach Land, semi-öffentlichen oder öffentlichen Auftrag. Wenn du heute mit deinem Fahrzeug zu uns in Österreich in eine Prüfstraße kommst und wir machen die Pickelüberprüfung, dann muss das passen. Der ist dann ein Jahr auf der Straße unterwegs, in Deutschland 2 Jahre auf der Straße unterwegs und da müssen die Kollegen und Kolleginnen das so überprüfen, das Fahrzeug, dass sie sagen können, ja, das ist jetzt für das nächste Jahr oder nächsten 2 Jahre sicher unterwegs. Wenn ich aber sage, meine Tochter war letzte Woche Pickel machen in einer unserer Prüfstraße, sie hat das Pickel nicht bekommen. So integer sind die
Kunden. Wussten die denn, dass das deine Tochter ist?
Ja klar, gleicher Nachname. Den Nachnamen gibt's nicht so oft in Österreich. Und wenn du dann den Zulassungsschein, sprich den Fahrzeugbrief, den müssen sie angucken und da steht dann der Name meiner Tochter mit dem Nachnamen Geil, dann ist klar, wer das ist. Die hat das Pickel nicht bekommen. Weil die Scheinwerfer unter anderem zu matt sind, wir dürfen die Scheinwerfer nicht polieren. Jetzt hat der Papa neue Scheinwerfer bestellt. Jetzt geht es der nächste, wo nichts. Na, die werden jetzt, morgen werden die eingebaut. Und dann geht es zur Nachprüfung. So integer sind die Kollegen. Dass selbst wenn die Tochter vom Chef kommt, das ist denen wurscht.
Pickel. Ja. So muss auch sein.
So muss das auch sein. Ja, so muss das auch sein. Das geht natürlich nicht anders. Ja. Und so schnell kannst du hier in Österreich gar nicht schauen, sperrt dir die Landesregierung die Prüfstraße zu. Da sind sie richtig fix. Ja. Und das ist wirklich auch die Erwartungshaltung, die wir haben an alle Kolleginnen und Kollegen, diese Integerheit. Also ich darf jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich könnte dir theoretisch Sachen erzählen, wo wir auch hinter der Integrität des Kollegen auch in Gerichtsverhandlungen als Unternehmer gestanden sind, weil wir gesagt haben, nee, der Kollege hat recht. Und wir haben auch gewonnen, wir haben auch recht bekommen.
Das muss, glaube ich, auch so sein. Alles andere wäre gelogen. Also mit der Vision und mit dem Business, was ihr macht, ihr redet über Sicherheit, ihr redet über Zuverlässigkeit und man darf es ja nicht, sagen wir mal so, wenn man ganz übertreibt, ne, wenn ihr mal nicht genau hinguckt, dann kostet das Menschenleben, kann das Menschenleben kosten und ganz viele sogar und auch für, weiß ich nicht, auch in Momenten oder Bereichen, wo man das vielleicht nicht erwartet, wenn ich jetzt mal an Babysitze, Babyschalen denke oder ihr macht ja auch 1000 andere Sachen, ne? Also was halt gesellschaftlich wichtig ist und wenn ihr das dann nicht richtig macht und jemand verklagt euch, weil halt ein Mitarbeiter dann quasi etwas gemacht hat, was in den Unternehmensleitsätzen steht, dann müsst ihr natürlich auch dahinter stehen und sagen, nee, wir haben den dazu veranlasst und dann lassen wir den auch nicht in Ruhe. Also wir sehen es ja gerade bei VW in Deutschland, dank dem Dieselskandal, einige sind ja davongekommen und einige sind ja verurteilt worden, Und es wird ja gemunkelt, dass VW bewusst einige Leute hat fallen lassen, hochverdiente und auch hoch angesehene CEOs der einzelnen Marken. Das ist natürlich nach außen ein katastrophales Bild und ich glaube nicht, dass sich davon in den nächsten 5 bis 10 Jahren erholen wird. Aber das ist halt auch Integrität, dass man das halt zeigt, wenn es drauf ankommt und nicht nur darüber redet.
Also das war jetzt
ohne jetzt sagen wir zu philosophisch zu werden.
Ja, das war jetzt nicht so ein schwerwiegende Geschichte in unserem Fall. Ja, aber da ging es den Mitarbeiter schon nahe und da war komplett klar, dass wir den Anwalt stellen und dass wir das mit dem durchstehen unter Anführungszeichen und durchfechten. Und wir haben dann gefeiert, als dann ganz klar war, ja, es war von Anfang an so, wie es der Kollege immer geschildert hatte. Ja. Und da sind wir noch feiern gegangen danach. Und ja, egal was wir machen, egal welche Servicedienstleistung, das geht jetzt über die HUA oder über das Pickel hinaus, die ganzen Industrial Inspections, die wir machen. Du, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Industrieanlagen inspizieren. Die schauen, ob die Ventile passen, ob das passt, ob das passt. Und da hängen Menschenleben dran, da hängen, wenn da was schief geht, ja,
dann wird's richtig anonym.
Deswegen die Integrität ist, ja, du hast das Wort schon vorher benutzt, in der DNA von Dekra. Das muss auch so sein. Wir machen zum Beispiel keine Vergleichstests. Also du wirst nie irgendwo einen Test finden, die Babyschale ist besser als die Babyschale. Das machen wir ja nicht.
Okay. Nein, wir machen nur sicher oder nicht sicher.
Ganz richtig. Wir machen nur sicher oder nicht sicher.
Okay, das ist gut.
Ja. Und was ich total lässig gefunden habe, ist, als ich 2020 bei Dekra begonnen habe, sind meine Girls waren im Laden bei uns im Dorf, im Ort. Und da gab es Scheibenwaschmittel, Dekra geprüft. Und haben das fotografiert und mir das Foto geschickt. Ich sag, du Papa, da ist Dekra drauf. Und da ist ein Dekra-Prüfsiegel drauf, auf diesem Scheibenwasser. Und als ich dann das erste Mal in Stuttgart war, bei den Laboren, habe ich gefragt, naja, wo ist eigentlich dieses Prüflabor für das Scheibenwischwasser? Und da durfte ich auch hingehen, da steht so ein 4- oder 5er Golf ist das, in normierten Abstand zu einer normierten Lichtquelle und alles normiert natürlich und so weiter. Und da wird dieses Scheibenwasser. Da gibt es einen Sommerschmutz und einen Winterschmutz, der aufgetragen wird auf Tisch, alles normiert. Total toll. Ich sag das, Hammer. Ja. Okay. Und ich habe das dann, ich durfte es nicht fotografieren, aber ich habe dann meinen Girls dann eben, Girls sind jetzt auch 20 und 21, erzählt eben, wie toll, wie klasse, super. Und die leben das auch mit. Und jetzt, wenn wir es dann irgendwie wieder das Wischwasser sehen mit dem Dekra-Prüfsiegel, dann kaufen sie das auch. Ja, weil sie wissen, das hat Papa geprüft. Und da sind wir auch stringent als Dekra. Also dieses Prüfsiegel, also dieses Dekra-Prüfsiegel, das ist ein richtiger Prozess bei uns. Also wenn ich hier in Österreich für die XY-Servicedienstleistung das Dekra-Prüfsiegel vergeben möchte, das dauert ein gutes halbes Jahr, bis das bei uns durch die ganzen internen Gremien geprüft und so weiter wird, bis ich das mal machen darf. Das wird bei uns richtig, richtig ernst genommen. Das ist, ja, das Wort Integer ist sehr bewusst gewählt.
Finde ich gut. Ja, also wir haben diese Diskussion letztens häufiger und man macht sich immer sehr schwer mit diesen ganzen Formulierungen, aber bei euch ist auch nochmal was anderes. Ne? Also es gibt halt wenig Sachen in der Wirtschaft, wo man sagt, okay, das ist mit dem Siegel ist das erledigt. Also es gibt ja viele Siegel mittlerweile, die man sich kaufen kann. Ja, das ist halt was anderes.
Ja.
Aber so, ich sag mal, Zertifizierungen, die es gibt, Sicherheitssiegel, das CE-Siegel und so weiter. Das brauchen wir. Wir sind daran gewöhnt als Gesellschaft. Wir wollen das auch haben.
Und geh mal auf YouTube. Da findest du ja die ganzen Shorts mit irgendwelchen Unfällen, wo irgendwo eine Mauer umfällt oder keine Ahnung was. Ja, das haben wir halt in Deutschland, Österreich nicht oder in Europa grundsätzlich nicht. Ich meine, du kannst natürlich jetzt jammern, dass die HUA so und so viel 100 Euro kostet und muss ich da wirklich alle 2 Jahre hinfahren. Aber Freunde.
Wenn mal was passiert, dann weißt du das.
Ja, richtig.
Das ist, also ich bin 46, als ich meinen Führerschein gemacht habe und meinen ersten TÜV bezahlt habe. Ich weiß nicht, weniger als 50 Mark dafür bezahlt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ne? Und ich weiß gar nicht, was es heute kostet. Es ist natürlich über die Jahre teurer geworden, wie vieles andere auch, aber es ist halt auch, die Prüfverfahren sind auch besser geworden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja Predictables mittlerweile, wir arbeiten datengetrieben, man kann die Produktion der Teile ist besser geworden, die Fehlerursachenerkennung ist besser geworden, man kann noch mehr prüfen. Also wenn ich jetzt mal an das Prüfverfahren von Porsche denke, ne, mit Porsche Approved, die haben ja dann ihr eigenes, das sind über 113 oder 118 Punkte, glaube ich, die geprüft werden bei einem Auto. Und bei euch geht es ja dann Auto, LKW, Elektronik, Konsumgüter,
und
was weiß
es
ich,
wird ja
was das ist.
komplexer. Es wird ja immer, es wird ja immer komplexer.
Genau,
Ja,
und auch die Nutzung ändert sich ja auch. Ich meine, das Auto, beim LKW ist es klar, ne, das ist im Verkehr, klar, aber es gibt ja also auch Sachen, das sind Nischenprodukte. Also, weiß nicht, wenn man so einen Küchenmixer oder sowas, also da kann man jetzt prüfen, ob das kaputt geht oder nicht, aber du musst halt mal prüfen, was ist, wenn ein Kind den Finger reinsteckt. Geht das Ding an, wenn der Deckel draufkommt oder geht es auch ohne den Deckel an? Also ganz, ganz viele.
Klemmschutz, Klemmschutz bei Autofenstern.
Ja. Bei
Oder?
Tesla geht es, glaube ich, nicht so gut.
Das weiß ich, nicht. Das weiß ich.
Pass auf, da gibt es diesen Test, dass du halt so eine Bratwurst quasi, also machst Kofferraum zu, drückst auf den Knopf und dann hältst du eine Bratwurst und eine Möhre dazwischen.
Ja.
Kofferraum, der Kitzler schneidet die
Na
Möhren.
Gut, wenn du solche Würstelfinger hast, dann. Kerzen.
Okay.
Wir haben in Stuttgart ein Kerzenprüflabor. Da
Erzähl.
Wird in einem normierten Verfahren werden Kerzen abgebrannt. Das heißt, wie
Wie
ist
lange
die
das
Route,
dauert?
wie lange das dauert, welche Hitze, also bei diesen, was sind die, wie heißt die Teelichter?
Ja.
Ja. Wie heiß wird der Aludeckel, also diese Alu, nicht Deckel, die Aluform, ja, in dem das drinnen steht und so weiter. Das muss ja jemand überprüfen. Weil wenn du heute dann in den 1-Euro-Laden gehst oder keine Ahnung wohin und dir so diese Teelichter kaufst, dann macht sich doch keiner Gedanken mehr darüber, dass das Ding dir deine Bude abfackeln könnte. Und dann gibt es eben Unternehmen wie unseres, das dafür sorgt, dass eben keine Produkte in Europa in den Verkehr gebracht werden, wo die Gefahr besteht, dass wenn du das Teelicht hinstellst, dass hier da deine Bude abgefackelt wird. Schau doch einmal an, vor 100 Jahren, wie viele Brände es vor 100 Jahren gab und wie viele Brände es heute gibt.
Ja.
Das ist
ich guck dir die ganzen Sachen zu Hause an, also die Unfälle, die zu Hause passieren. Handwerklich immer so eine andere Sache, aber durch Kurzschluss, durch umgefallene Sachen, Schnitt und so etwas, das ist ja Gott sei Dank über die Jahre wird es immer weniger. Und wenn nicht, dann liegt es an den Menschen.
Und das meinte ich jetzt auch mit der Komplexität. Angefangen mit vor Jahrzehnten mit ABS, bis in die heutige Zeit mit Fernlichtassistent und anderen Sicherheitseinrichtungen. Ja, kurz das Beaumont-Schall. Wir sind ja Sponsoren von der Elster-Klassik, aber auch von der Planei-Klassik. Planei-Klassik ist einer der wenigen Oldtimer-Veranstalter, Oldtimer-Rennen, die wirklich auf Schnee stattfindet.
Okay.
Und meine Kollegen machen ja da die technische Abnahme. Und meine Tochter, die Jüngere, meinte, du Papa, das ist ja voll gefährlich. Das sind ja so alte Autos. Die haben ja kein ABS. Wie bremsen die denn da auf Schnee? Wo ich auch dachte, naja, ich habe meinen Führerschein noch gemacht mit einem Auto, das hatte kein ABS.
Ja,
ja,
ich auch.
Genau. Und so alt sind wir zwei doch noch nicht, oder?
Nee, ich habe es auch mit ohne ABS gemacht und mit Schaltung.
Ja?
Jahre später erfahren, dass es auch Führerschein-Neulinge gibt, die nur Automatik fahren
und
können.
Du hattest kein ESB und kein ASR, also wir haben noch anfahren müssen auf Schnee und so. Das hast du diese
Ich bin aber ein Sommerkind, also ich bin Sommerkind, deshalb hatte ich einfach Glück gehabt, also meine Nachtfahrt war trotzdem hell. Ja, weil ich hab Ende Juli Geburtstag und hatte da so getimed, dass ich halt wirklich an meinem Geburtstag meinen Führerschein kriege. Aber das erste Mal im Schnee bin ich gefahren, tatsächlich nachdem ich den Führerschein gemacht habe. Und das erste Mal Aquaplaning hatte ich auch, nachdem ich den Führerschein gemacht habe. Da habe ich mich auch sofort daran erinnert, was mein Fahrlehrer gemacht hat, weil ich tatsächlich eine Aquaplaning-Erfahrung gemacht habe. Ja.
Etwas weißt du, glaube ich, noch nicht von mir. Ich habe ja mein Jus-Studium in Salzburg als Fahrlehrer und Fahrschullehrer finanziert.
Ach, nee, das wusste ich nicht.
Ich bin ja 3 Jahre lang rechts gesessen, primär im Sommer und unterm Jahr, unterm Studium habe ich Theorieunterricht gegeben. Ja, genau. Und daher ist das Thema für mich auch sehr, sehr, ich habe jetzt auch meinen Töchtern, wir haben in Österreich ja diese L17-Ausbildung, wo du ja sehr stark in die Selbstausbildung gehst. super Geschichte, gibt es seit einigen, eh schon, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren in Österreich. So. Und wenn du dir aber jetzt die technische Entwicklung an, da sind wir stehen geblieben. Ja. Wir zwei haben noch Führerschein gemacht auf Fahrzeugen, wo ABS nicht Standard war. Ja, ich kann mich noch erinnern, so der erste Audi 100 mit ABS, wo das ABS sogar noch ausschaltbar war. Weil man damals der Meinung war, naja, auf Schnee, auf Schotter muss ich ja blockierte Räder haben, bildet einen Keil vorne, bremst stärker. Ja. So. Es ist klar, dass heute ABS Standardausstattung bei jedem Fahrzeug und dass das auch überprüft wird. Aber was ist mit den anderen Dingen? Ja, Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, auf das verlässt sich ja der Autofahrer mittlerweile. Also ich verlasse mich auf den Spurhalteassistent, auf den Abstandsradar, den ich in meinem Fahrzeug habe.
Macht er eigentlich auch viel einfacher. Also.
Ja, aber da ist natürlich schon dann auch die Frage, muss ich dahingehend auch die HUAO ein Stück weit auch anpassen an diese technischen Veränderungen? Und das, also ich kann es nur in Österreich sagen, in Österreich ist das nicht in der Standardüberprüfung von Bickel dabei. Das 57a geht der Spurhalteassistent. Klar, wenn das Lampenmal aufleuchtet, klar, dann ist ein Fehler, aber sonst?
Ich glaube auch in Deutschland. Ich glaube, die Prüfkriterien beinhalten Licht, Bremsen und solche Sachen,
ja, ja.
Die klassischen Sachen.
Genau.
Fahrtauglichkeit im Mindestumfang. Ja,
ja.
Die ganzen Fahrs sind da gar nicht drin. Spurhalteassistent, was weiß ich, was gibt es ja noch? Müdigkeitswarner und so weiter.
Ja.
Ich mag diese ganzen Sachen. Also ich bin auch, glaube ich, der Erste, der, also ich kann mir vorstellen, ein Fahrzeug zu haben, was alleine fährt. Könnte ich tausend andere Dinge im Auto machen als
fürs tägliche Pendeln sofort.
Ja, ich würde
sofort.
Ich würde das wirklich machen. Ich hätte auch keine Angst davor.
Nee.
Finde ich gut. Mein lieber Helmut, also ja. ich fahr BMW.
Elektrisch oder?
Ja, nee, noch nicht. unser beider Kontakt und Freund, der Christian, ja. Und ich, wir reden da immer wieder. Ich hatte den Vorgänger von Christians Auto als Verbrenner und dank Christian interessiere ich mich wirklich noch mehr für E-Fahrzeuge. Und wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal, wir haben ganz, ganz viel Glück mit unserem neuen Büro gehabt, mit Ladestationen und so weiter. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass bei uns einfach alles stimmt, ohne dass wir einen Aufwand betreiben müssen.
Mhm.
Und ich glaube, das nächste wird jetzt dann doch ein E-Fahrzeug.
Wir hatten ja vor uns, habe ich dir von meinem Urlaub erzählt. Ich war ja 2,5 Wochen jetzt unterwegs, 4.500 Kilometer quer durch Europa. So sind wir auf die Geografie gekommen,
ja.
Weil du mich ja gefragt hast, warum ich von Wien bis nach England so lange war. Ja, das
mit dem E-Fahrzeug.
Genau. Und das habe ich alles mit E-Auto gemacht.
Mit welchem?
In dem Fall mit dem BMW i4.
Schönes Auto.
Tolles Auto. Deutschland, England, Frankreich, ein bisschen Belgien dabei auch. Kein einziges Problem gehabt mit Ladeinfrastruktur, mit Lademöglichkeit, mit ganz im Gegenteil. Ja.
Also ich glaube, wir werden in Zentraleuropa auch keine Probleme mehr haben. Bei mir passiert es auch nochmal, also wenn ich wirklich auf den letzten Tropfen meinen Tank runterfahre,
ja,
und mich darauf verlasse, mir ist es auch mal passiert, ich habe mich verlassen, weil ich 100% sicher war, dass eine Tankstelle kommt. Die kam dann auch, aber die war zu, weil sie umgebaut wurde.
Mhm.
Ein Problem.
Ja.
Ich glaube, wenn wir solche Sachen nicht machen und unseren Urlaub, vielleicht die Denkweise, wie wir Autofahrten mal oder die Denkweise, wie wir Autofahrten durchführen, überdenken. Ne, dass wir halt vielleicht nicht in 3 Minuten tanken müssen, sondern vielleicht auch mal 15 Minuten auch mal eine Pause machen und die uns gut tut und so weiter.
Das ist es ja.
Das Thema, glaube ich, erledigt.
Ich habe alle 2,5 Stunden haben wir eine Pause gemacht von, ja, lass es 20 Minuten sein. Du, ich sag das, wir waren mit dem Kaffee noch nicht fertig. Da war das Auto schon vollgeladen.
Ja, ich war vor ein paar Wochen war ich in der Türkei und ich wundere mich, wie weit Südeuropa, also Türkei, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, wie weit die sind.
Mhm.
Habe mich da aufklären lassen. Natürlich viel Küste, viel Wasser, viel Wind. Viel Sonnenenergie, also die sind da mit alternativen Energiequellen sind die weit vor uns, und die Ladestation kostet auch nicht mehr so viel. Ich meine, das ganze Land ist nicht noch nicht ausreichend versorgt mit Ladeinfrastruktur, aber ich sag mal, wenn ich in Zentraleuropa unterwegs bin und ich weiß, dass unterwegs genug Möglichkeiten sind, dann kann ich mir ein E-Auto nehmen. Und wenn ich irgendwo in eine Ecke fahren muss, wo es halt nicht so ist, dann kann ich mir immer noch einen Verbrenner für diesen Urlaubstrip mieten. Ja, dann ist das immer noch günstig.
Sowieso. Du, und ich hatte, so haben wir uns ja kennengelernt bei der Fleet Convention, in der Hofburg, wo ich ja über die 5 Mythen der Elektromobilität erzählen durfte auf der Bühne. Und ich hatte jetzt genauso ein Erlebnis während meines Urlaubes.
Welches davon?
Naja, da waren wir schon in Deutschland. Das war in der Nähe von Augsburg. Haben uns angesteckt und wollen gerade dann auf den Kaffee gehen und neben uns kommt ein Hyundai Ioniq 5. E-modernes Auto, 800 Volt Technologie in 18 Minuten von 10% auf 80%. Super Auto. Und der steckt da an und fängt zum Fluchen an. Dann sage ich, ob ich ihm helfen kann. Ja, also Auto, Elektroautomobilität und Käse und sag ich, nee, du, die Ladesäule, da war ich auch dran, die funktioniert nicht. Komm zu meiner Ladesäule rüber, die geht. Angesteckt. Und schimpft über die Elektromobilität und wir treffen ihn dann in Österreich sagt man, beim Schachtelwirt, also beim McDonald's, auf dem Kaffee daneben, ja, steht daneben unterm Tisch und schimpft über die Elektromobilität. Weil er sagt, das kann ja alles nicht funktionieren. Also er hat sein Auto jetzt seit einem halben Jahr, Firmenauto, musste es nehmen. Hat das Auto vom Chef übernommen. Ist aber so, ja, so in seinem Denken, dass Elektromobilität nicht für ihn ist, dass er nicht darüber hinaus denkt. Und erzählt mir eben, dass er von Köln bis wo wir uns getroffen haben, irgendwie 4-mal laden musste und die Reichweite passt nicht. Und da schaue ich ihn an und sage, seit wann haben Sie das Auto? Seit einem halben Jahr, ist ein Blödsinn, funktioniert alles nicht. Sage ich, Sie wissen aber schon, dass einer der modernsten Elektroautos haben, dass so ein Markt ist. Und erzähle ihm das und sage, ich habe das Schwestermodell vorher gehabt, den Kia EV6. Und reden wir so. Naja, und sage ich, ganz ehrlich, so wie Sie mir das erzählen, hat Ihre Batterie ein Problem. Habe ich sofort den Batterieschnelltest von Deka natürlich dann verkauft und fährt es dann auch zukünftig, wird er dann, ich hoffe, er hat schon gemacht. Ich bin dann mit ihm zur Ladesäule und wir haben dann die Ladekurve uns angeguckt. Das Auto ist nie über 70 kW Ladekapazität gegangen, Ladegeschwindigkeit gegangen. Und das Ding kann aber 210. Also offensichtlich hat die Batterie was. Was will ich damit sagen? Der ist so in seinem Mythos, Elektromobilität ist nichts für ihn, dass er gar nicht darüber hinaus weiterdenkt, sagt, Moment, aber könnte das Auto nicht wirklich irgendeinen technischen Defekt haben, wie ich es ja beim Verbrenner auch habe, dass er Zündkerzen kaputt ist, keine Ahnung was. Ja? Und das war echt hochinteressant. Und wir haben ihm dann von unserem Roadtrip erzählt, dass wir jetzt nur mehr die letzten 300, 400 Kilometer vor uns haben, von einem 4.500 Kilometer Trip.
Ja, ich glaube schon, dass wir gesellschaftlich noch sehr viel Aufklärungsarbeit machen müssen. Und ich gibt's ja, also, gibt's ja mit Christian, der da richtig viel Gas gibt. Ja. Auch Gott sei Dank viele Events. Also auf der Fleet Convention haben wir es ja auch gesehen und Marc hat ja auch die ganzen Daten gezeigt, wie dicht das Ganze ist und was das Flotte auch viel aufholt. Ganz besonders, wenn es um Firmenflotte geht. Und Ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Sachen einfach nur Angst der Leute. Es ist die Angst vor was Neuem. Es ist die Gewohnheit. Natürlich kann ich mich damit brüsten, dass ich sage, der Sportwagen hört sich aber toll an. Ja, das stimmt. Aber den gab es ja auch nicht immer. Und früher waren die Autos auch ganz anders. Und ehrlicherweise, ich finde es auch sehr charmant, in einem leisen Fahrzeug zu sitzen. Beziehungsweise, wenn ich die Tür aufmache, das Fahrzeug ist fahrbereit. Ich gehe einfach los. Ich muss keinen Motor starten und so weiter.
Ja.
Und ob ich dann am Ende des Tages, ich meine, da gibt es ja Gott sei Dank für jedes Budget was, ob ich am Ende des Tages 250 Kilometer Reichweite habe oder 500, und machen wir uns nichts vor, alles über 400 Kilometer Reichweite ist okay.
Richtig.
Ja, und alles darunter, wenn ich das, also ich fahre ja auch nicht mit einem Polo durch Südeuropa, dann lasse ich den zu Hause. Also es gibt halt Autos, mit denen macht man halt nicht die Sachen, die man mit einem 5- oder 7-Sitzer macht.
Das und für den fahrenden Verkäufer, der jeden Tag 1200 Kilometer mit seinem Diesel-Passat fährt,
ja
1000 Rosen. Das wird nie was sein. Und
also VW und ich werden auch keine großen Freunde in diesem Leben. Ne? Aber mittlerweile muss man ganz ehrlich und neidlos anerkennen, die haben mit, was gibt es mittlerweile, i5, i7, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich hab den ID7.
Ja, also ein Riesending, hat vernünftig Reichweite, ist, glaube ich, auch vom Budget her ganz okay. Die BMW-Modelle sind alle mit ihren i-Modellen top. Also wer jetzt noch sagt, nee, das ist nichts für mich, ja, der will einfach auch nicht, dann ist das auch okay.
Ja, ist auch
Ja,
gut. Ist auch
und dann
gut.
ist das auch so.
Du, meine Girls, das ist ja das Lustige. Wir denken mit unserem Generationen-Denken. Meine Mädchen jetzt 20 und 21, die denken ganz anders.
Die brauchen
Weil sie
kein
sich
eigenes
an.
Auto.
Und weißt du, wann ich da drauf gekommen bin? Als mich vor, mein Gott, wie alt war die? Die Julie war damals, glaube ich, boah, 7, 8 Jahre alt. Fragt sie mich, du Papa, was ist eigentlich der Schilling? Und da ist mir klar geworden,
Die kann,
Helmut,
die kennt das ja gar nicht.
die kennt das ja gar nicht mehr.
Die
Richtig.
kennt ja nur
Die ist,
Euro.
genau.
Stimmt.
So. Und wenn sich heute meine Mädels mein Auto ausleihen, für die ist das eine Selbstverständlichkeit, das ganze Laden, Ladeinfrastruktur, für die ist das komplett klar, der Papa will, wenn das Auto zurückgeht, dass mindestens 50% drinnen sind, stell ihn vor, das ist überhaupt kein Thema. Und da müssen wir ältere Generation mittlerweile schon noch ein bisschen, ja, nicht jeder denkt so wie wir. Da gibt es eben Generationen nach uns, die einfach das anders kennengelernt haben. Und dieses Erlebnis mit, du Papa, was ist eigentlich der Schilling? Ja, das ist.
Ist so, ist tatsächlich. Davon glaube ich nicht vernachlässigen. Also wir reden ja, meine Tochter ist 14, wird jetzt 15, wir reden darüber, ob sie so ein ganz kleines Auto bekommt, was 45 km/h fahren darf. Das dürfte sie ja dann nächstes Jahr fahren. Und
Okay.
das ist ganz, ganz witzig. Also erstens darf sie dann damit nur in der Stadt fahren, darf alleine
Nur in
fahren.
der Stadt, okay, ja.
Genau. Und das ist auch okay für eine 15-Jährige. Das war meine Idee. Ich habe ihr das nahegebracht. Sie war so ein bisschen verwundert. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das ist ja ein Stück Verantwortung und Freiheit. Und auch Flexibilität für dich. Man sagte, war sie sofort von der Idee angetan. Ja, ich möchte das. Aber ja, aber ich habe jetzt zwei Sportlerkinder und die haben halt jeden Tag Training.
Ah.
Habe gesagt, aber dann machen wir es so, dann bist du aber auch dafür zuständig, dass dann dein Bruder zum Training kommt, ohne dass Mama und ich das machen müssen. Natürlich hat sie ja gesagt. Aber es gibt diese Fahrzeuge ja als Verbrenner und als Elektrofahrzeuge. Das war für meine Tochter total, also gar nicht drüber nachgedacht, das als Verbrenner zu holen. Gar nicht. Ich sage, Papa, ich hätte gerne ein Elektrofahrzeug, wenn das geht.
Okay,
Ich sage,
cool.
warum? Ja, können wir darüber sprechen. Aber ich sage, warum? Sagt sie ja erst. Also sagt sie, warum denn nicht? Warum soll ich jetzt hier eine altertümliche Technologie benutzen? Elektro ist günstiger, ist besser für die Umwelt. Ich hat die Rechnung jetzt nicht ganz genau gemacht, aber dann sagte sie, ich glaube, das ist auch günstiger. Und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte gern, dass wie beim Handy, ja, Plug and Play, ich will es anschließen, dann ist es voll, dann ist gut. Da habe ich gesagt, ja, das sind eigentlich, also das sind gute Gedanken. Ne? Also oh, ich kenne noch so, Mama, kannst du mir 20 Mark geben? Ich müsste mal tanken oder so. Ne? Und Kinder
Ja.
sind da, das ist, was du gerade sagst, wir haben eine andere Denkweise und die jungen Menschen haben halt ihre und die ist halt gut. Die ist besser als unsere. Wir müssen das nur mal zulassen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann halt ausgedacht und ausgeträumt und irgendwann sagte sie, pass auf, wenn Oma und Opa hier sind, die kommen dann so zweimal im Jahr zu Besuch, dann haben die noch ein Fahrzeug mehr. Ich kann mich ja dann auch noch drum kümmern. Ansonsten haben die ihr eigenes Fahrzeug hier. Ich kann ganz viele Sachen machen mit der Familie. Dann kann ich mich halt auch einbringen und ich bin halt mobil und so weiter. Hab ich gesagt, hey, weißt du was? Ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Also sie hat dann meine Idee mir verkauft und bestätigt. Das fand ich sehr pfiffig. Und jetzt melden wir sie im Oktober an, damit sie dann halt auch im Februar dann ihren Führerschein hat und das Auto bekommt. Und ja,
Also
die jungen Menschen, die haben halt ein ganz anderes Bewusstsein mit diesem Auto. Und das interessiert die auch nicht, wie das aussieht. Also unser Auto, wahrscheinlich bei dir genauso, das muss ja auch ein bisschen sportlich sein und ein bisschen männlich oder markant. Und meine Tochter, also diese E-Autos, diese 45 km/h-Dinger, die sehen total witzig aus. Die sehen aus wie Spielzeuge. Und die denkt nicht darüber nach, wie es aussieht. Die denkt darüber nach, was sie damit machen kann. Also klein wegen Parkplatz, bisschen Kofferraum für die Sporttasche. Und solche Sachen finde ich total gut, weil das zeigt halt, dass die Gedanken sich ändern. Und ich habe halt einen Siebensitzer. Also ich fahre jeden Tag 6 Sitze mit mir rum, die maximal am Wochenende benutzt werden. Eigentlich müsste ich das kleinste Fahrzeug in der Familie haben. Aber so festgefahren sind wir in unseren Gedanken.
Also rein im urbanen Bereich finde ich diese 45 km/h Autos ideal.
Ja, super.
Wäre für uns das nicht praktikabel, weil wir wohnen am Land und pendeln gut 30 Kilometer nach Wien rein, da wäre man das zu gefährlich.
Also alles, was wir hier machen können, kann sie da schon machen. Aber
Ja,
ich halte die auf dem Laufenden. Mein Lieber, wo geht's jetzt hin mit der Dekra? Was sind die Pläne für die Zukunft? Wir müssen langsam mal den Flieger landen, aber ich merke schon, wir werden nochmal zusammenkommen
ja.
müssen. Wo
Also
geht's
wohin geht's
hin?
mit wo geht's also Punkt 1, in unserem Kerngeschäft Prüfstraße ist die Strategie, dass ich pro Jahr ein bis zwei neue Lokationen aufmache. Das ist eine große, große Herausforderung.
Stetig
Weniger
zwei, wie lange wollt ihr das machen? Also was ist die Zahl, die ihr erreichen möchtet? Oder einfach immer weiter?
immer weiter.
Okay, so ein
Ja,
gutes.
irgendwann ist natürlich Schluss, aber ich glaube, da haben wir die nächsten 5 Jahre, haben wir da noch einiges an Potenzial. Das ist aber eine große Herausforderung, denn man darf nicht vergessen, bevor bei uns ein Prüfer wirklich ans Fahrzeug darf und das Gutachten unterschreiben darf, das Prüfgutachten, da muss er zuerst einmal alle Prüfungen haben. Also er muss bei uns diese 57a, Paragraph 57a KFG, Ermächtigung haben. Und selbst wenn er die schon hat und mitbringt zu uns, ist er noch ein halbes Jahr im Training bei uns. Vorher lässt ihn unser Benjamin gar nicht Gutachten schreiben und überprüfen, weil der möchte zuerst einmal, dass er wirklich ordentlich geschult ist am LKW. Und das ist eine Herausforderung, weil diese Person ist noch nicht produktiv. Das
Das
heißt,
Geld.
das ist Geld. Das kostet. Und jetzt umgelegt auf Deutschland, ich kann nur noch sagen, wir haben letztes Jahr Hunderte von Prüfingenieuren eingestellt, die jetzt erst anfangen, produktiv zu werden. Und es muss das
Wie schnell
Unternehmen.
amortisieren die sich?
Es geht dann schon, ja. Aber
Dauert ein bisschen.
es dauert ein bisschen, ja. Und das ist etwas, wo ich sage auch, da merke ich schon bei mir im EBIT dieses Jahr den Dent, wo ich sage, das ist schon was. Und wenn du dann noch die Herausforderung hast, dass du jetzt nicht alle Prüflokationen an einem Ort hast, wo du urlaubstechnisch, krankheitstechnisch austauschen kannst, ja, sondern das ist eine Herausforderung. Also wie gesagt, Prüflokation erweitern. Ich möchte ganz klar der Marktführer sein beim gesamten Thema Gebrauchtwagenmanagement. Wir unterhalten uns jetzt schon mit großen Händlerorganisationen zum Thema Gebrauchtwagensiegel. Ich möchte unser Dekra Gebrauchtwagensiegel nach Österreich bringen. Einerseits im B2B-Bereich, das heißt wirklich für Händler, die sagen, meine Autos haben das Dekra-Prüfsiegel, dass das wirklich eine unabhängige Sachverständigenorganisation geprüft hat, das Auto. Ja. Und da bin ich noch beim Überlegen, ich hätte es gerne auch im B2C-Bereich oder im C2C-Bereich. Ihr habt es in Deutschland, habt ihr ja dieses eBay-Kleinanzeiger, glaube ich, heißt das bei euch, ja. Da haben wir in Österreich was Ähnliches. Wäre doch toll, wenn du heute hier deinen Siebensitzer verkaufst, Dekra Gebrauchtwagensiegel drauf und der Helmut, der den Siebensitzer kauft, weiß genau, das Ding, das kann was. Ja. Das ist die Idee. Wir gehen zum Thema Management-Zertifizierungen, die ganzen ISO-Zertifizierungen. Da werden wir uns in Österreich in den nächsten Jahren etwas stärker, also etwas richtig stark aufstellen. Das ist der Plan. Dass wir ein Stück weit auch weggehen von rein externe Auditoren auch hin zu internen Auditoren unter Umständen. Da fassen wir stark Fuß. Auch überhaupt das ganze Thema Händler-Audits. Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Da wollen wir stärker Fuß fassen. Und last but not least ist das ganze Thema Industrial Inspection. Das heißt, diese Industrie-Prüfdienstleistungen möchte nach Österreich bringen. Da kann ich dir aber dann nächstes Jahr mehr erzählen dazu.
Gute Pläne für alle, die noch nicht noch, nee, andersherum, für alle, die sagen, was macht der Laden noch? Ganz kurzer Einwurf, gar nicht so sehr nur Österreich, aber von der DEKRA ist auch der Arbeitsmarktreport. Über den schreibe ich auch jedes Jahr.
Ah, das
Das
wusste
ist,
ich gar nicht.
ja, der ist,
Okay.
der ist, es gibt
Okay.
einen DEKRA-Arbeitsmarktreport, der ist halt, ich glaube, Letztes Jahr hatte der war ganz gut, weil der letztes Jahr herausgefunden hat oder als erster richtig deutlich gesagt hat, wo quasi der Fachkräftemangel zugeschlagen hat. Und es war in der Pflege. Da fehlen die meisten Leute. Und jetzt kommt der Nummer zwei, ungelernte Fachkräfte für Produktionen. Da fehlen Leute. Man findet einfach keine Leute mehr. Das hat wenig mit den Leuten zu, sondern einfach mit den Arbeitsbedingungen und der ganz sauschlechten Bezahlung, dass diese Unternehmen einfach nicht vernünftig bezahlen. Deshalb finden sie keine Leute mehr, also tausende von Stellen. Und das Dritte, weiß ich gar nicht, was es war. Auf jeden Fall auch ein Blue-Collar-Job. Und interessanterweise waren die IT-Jobs gar nicht so weit oben in der Liste. Und das hat die Deka herausgefunden. Und letzte, vorletztes Jahr. Und über den schreibe ich auch jedes Jahr mindestens einen Beitrag. Der ist auch von der Deka. Das ist echt ganz, ganz interessant, was ihr alles so macht. Ja, von daher, für alle, die das jetzt mal so ein bisschen mitgehört haben, Helmut und ich hatten vor, natürlich so ein bisschen zu durchleuchten und auch mal den Blick nach Österreich zu werfen. Ich hoffe, das ist gelungen. Wenn ihr Helmut noch nicht kennt, vernetzt euch gerne mit ihm. Also ich kann euch nur sagen, es gibt wenige Geschäftsführer, die ich persönlich kenne, die so schnell und einfach erreichbar sind. Natürlich hat das was auch mit der Person zu tun, denkt wild füreinander ein, aber prinzipiell sehr, sehr nahbarer Kerl. Vielen Dank für alle Insights. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich bin, glaube ich, auch nächsten Monat wieder in Österreich.
Ja, bitte melde dich unbedingt.
Spannend, was ihr macht, was ihr vorhabt. Nicht nur mit der Geografie, sondern auch wirklich mit den ganzen Verfahren. War auch total spannend, was der österreichische Markt hergibt. Ich bin froh, wenn wir das ein bisschen mitbegleiten dürfen. Und die DEKRA Österreich sucht auch Leute, also für alle, die sich da vorstellen können, bewerbt euch da ruhig. Ich glaube, ich weiß, dass es ein paar Unterschiede zu Deutschland gibt, aber prinzipiell hört sich das nicht so an, als ob man sich da gerade kaputt macht bei euch und verbiegen muss, sondern es hört sich eher an, man kann da sehr viel lernen, man kann richtig gute Leistungen bringen in einem richtig guten Umfeld und kann richtig Spaß haben. Und ich glaube, die Bezahlung ist auch gar nicht mal so schlecht bei euch.
Richtig,
Und
richtig.
das kann ganz gut werden. Und ihr reportet, wahrscheinlich werdet ihr Helmut auch relativ schnell sehen. Bei 40
Ja.
ist das gut, dass man auch mit dem Geschäftsführer sprechen kann. Also von meiner Seite vielen, vielen Dank. Kommt gerne wieder. Für alle, die zugehört haben, hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst mir gerne einen tollen Kommentar da, Anmerkung, Kritik, Feedback in irgendeine Richtung. Helmut, mein Lieber, vielen Dank, dass du da warst. Du darfst jetzt noch sagen, was du möchtest, und dann mache ich hier einfach kommentarlos zu.
So, ja, hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben uns richtig schön
Macht doch
verplaudert.
nichts. Es ist mein Podcast. Ich darf hier sagen, was ich will und so lange reden, wie
Nee,
ich will.
macht richtig Spaß. Ich hoffe, die Zuhörer sind nicht zu streng mit mir, wenn ich das ein oder andere Mal. Nee, aber es gibt einfach Dinge, die müssen mal frei von der Leber auch gesagt werden dürfen und gesagt werden können. Danke für die Werbung. Bitte, wer Interesse hat, Kfz-Mechaniker, Meister, bitte kommt zu uns. Tolles Umfeld, toller Chef, tolle Chefin, alles toll. Wir suchen wirklich händeringend nach Kollegen und Kolleginnen, die hier mit uns DK Österreich in den nächsten Jahren gestalten wollen. Jetzt ein tolles Umfeld. Dein Format, spitzenmäßig, kann ich wirklich nur, wie ist das, die abonnieren mit der Glocke und mit der, ja, ganz wichtig.
Bis zum nächsten Mal.
Jo,
Tschüss.
danke dir, tschüss.